Dieser Podcast wird euch präsentiert von UFM 103.7, unser Ding.
Bremen 4,
das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
Und
MDR Sputnik.
Late Line 0800 80 5x5. Heute mit Caro Corneli.
Hallo, ich bin Caro Corneli. Na, da haben wir, ja, wir haben vergessen, das Jingle auszutauschen. Entschuldigt bitte, Leute. Ich bin Holger Klein. Caro Corneli ist im Urlaub und hat mich gebeten, doch einfach ein bisschen Vertretung zu machen, was ich sehr gerne mache. Heute und nächste Woche Mittwoch vertrete ich also Caro. Das heißt, ihr habt das zweifelhafte Vergnügen, mit mir Radio machen zu müssen. Heute zum Thema kein Thema, denn heute ist der dritte Mittwoch im Monat und wir machen ja immer am ersten Montag, zweiten Dienstag, dritten Mittwoch, vierten Donnerstag im Monat freie Themenwahl. Das heißt, ihr seid heute eingeladen anzurufen und zu erzählen, was auch immer ihr erzählen wollt. Also wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber geredet wird. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir bei eurem Thema bleiben und wie lange wir bei eurem Thema bleiben. Und am Telefon, da ist die Johanna und Johanna redet über Gebärdensprache. Und was ich ja gelernt habe mittlerweile ist Gebärdensprache, und das, ich bin da, Johanna, immer noch völlig sprachlos drüber. Gebärdensprache ist keine künstliche Sprache, wie zum Beispiel Brailleschrift für Blinde, sondern Gebärdensprache ist eine Sprache, die sich entwickelt hat, wie jede andere Sprache auf der Welt auch. Und genau darum gibt es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gebärdensprachen. Das finde ich schon mal total faszinierend.
Und es gibt sogar Dialekte.
Es gibt Dialekte? Es gibt Gebärdenbayerisch?
Ja.
Nee.
Doch, und ich habe mal Talkshow den wunderbaren Satz von einem Dolmetscher gehört. Da wurde er auf irgendeinen prominenten Gehörlosen angesprochen. Da meinte der Dolmetscher, den übersetze ich überhaupt nicht gern, der schwäbelt so.
Nee.
Doch. Das ist aber nicht schlimmer als bei uns, die Dialekte. Also man kann sich gemeinsam verständigen. Es ist ein bisschen anders. Sie benutzen ein bisschen andere Worte, andere Gebärden, so ein bisschen wie halt in Berlin heißt es Schrippe, in Bayern heißt es Semmel, in Hessen heißt es Weg. Alles ist ein Brötchen. Du kriegst schon mit, worum es geht.
Ja, aber trotzdem, ich meine, das, also Gebärdenbayerisch, das ist völlig irre. Ist es teuer, Gebärdensprache zu lernen, weißt du das? Oder ist das so ein ganz normale Volkshochschulkurse, so 23,80, und dann kannst du wenigstens mal sagen so, hallo, ich heiße Holger und ich lerne Geblödensprache. Verdammt, Gebärdensprache. Also weißt du, wahrscheinlich verspricht man sich ja dann auch kann man sich versprechen eigentlich?
Ja, sicher.
Okay.
Sicher kannst du dich versprechen, wenn eben so wie du nuscheln kannst. Also wenn du halt eine Bewegung falsch machst oder die Finger nicht genau richtig stehen an der Hand, dann hast du dich versprochen.
Hm.
Also teuer. Also 23 Euro, das ist ein bisschen wenig.
Okay.
Also ich glaube für 23 nicht, aber weiß ich nicht, für 80 Euro glaube ich schon, dass du einen Anfängerkurs kriegst. Also ist es nicht... So viel ich weiß, ist es an der Volkshochschule nicht teurer als ein anderer Sprachkurs.
Mhm.
Das kommt dann, ich kann mir höchstens vorstellen, dass es dann teurer wird, wenn das Angebot so klein ist. Also wenn wenig Lehrer da sind und wenig Leute sich anmelden, dass sie dann sagen, naja, weil sie nie genau wissen, wie viele sich anmelden und der Lehrer aber auf seine Kosten kommen muss. Ich weiß es nicht. Ich habe das hier an der Uni gemacht. Und hier war das kostenlos.
Aber in so einer Stadt wie Berlin, da dürfte das ja wahrscheinlich kein Problem sein, so einen Kurs vollzukriegen, denke ich mal. Ne?
Eben.
Was,
in Berlin,
was ich mir auch vorstellen kann, ist, wer dann da sitzt in so einem Gebärdensprachkurs, das ist eben nicht so, ich habe mal vor vielen, vielen Jahren, habe ich gedacht, ich lerne jetzt mal Spanisch, ich gehe jetzt mal in die Volkshochschule.
Schrei.
Und das war eine mittlere Katastrophe, weil da saßen eben 70% der Leute oder 80 vielleicht sogar Prozent der Leute waren eben welche, die beim nächsten Mallorca-Urlaub gerne Una Cerveza Mas bestellen wollen.
Genau.
Und da ging es eben nicht vorwärts. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass in einem Gebärdensprachkurs auch Leute sitzen, die das wirklich lernen wollen, weil sie möglicherweise einen Partner haben, der gehörlos ist.
Ja, eben. Das sind
das
dann oft, also entweder sind das Betroffene, die in der Familie irgendeinen Gehörlosen haben, meinetwegen, weiß ich nicht, Eltern, die jetzt ein gehörloses Kind bekommen haben und sagen, wir wollen aber gerne mit dem reden können. Oder manchmal sind es eben auch von Berufswegen, sind es dann Sozialarbeiter, sowas. Also die Motivation ist, glaube ich, wirklich auch allgemein höher, doch, denke ich schon. Also weil.
Da bin ich der Arsch, der jede Stunde dieselben Fragen stellt. Was heißt nochmal Haus?
Das glaube ich nicht. Das ist, weil wir Hörenden uns wirklich erstmal dran gewöhnen müssen, und das Vokabellernen ist auch ganz anders. Also jetzt, ich meine.
Stimmt.
Wenn du sonst eine Sprache lernst, die auch eine Schrift hat, Dann sind wir es gewohnt, wir machen uns ständig an den Rand vom Arbeitsblatt, machen uns Notizen, wieder eine neue Vokabel gelernt, weiß ich nicht, Kaffee, und dann schreibst du in den Coffee.
Ja, genau, ja, oder Karteikärtchen, ne, zum Lernen.
Zu Hause,
ja, verdammt, wie lerne ich denn dann überhaupt Vokabeln, wenn ich die nicht auf Karteikärtchen malen kann? Das ist ja furchtbar.
Mit viel mehr Eigeninitiative. Also ich habe eine Kommilitonin gehabt, die hat sich wirklich die Mühe gemacht und immer abends, wir hatten gemeinsam einen Blockkurs, das heißt irgendwie 5 Tage lang, jeden Tag 8 Stunden oder 6 Stunden, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall lange. Und die hat sich abends hingesetzt und alles, was sie neu gelernt hat, mit der Digitalkamera auf Video aufgezeichnet und sich dabei gefilmt.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht eigentlich auch was man klassischerweise per E-Learning machen kann? Also mittels Videos?
Du, eigentlich würde sich das ja wirklich anbieten. Stimmt, da hast du völlig recht, aber ich habe noch keine Angebote gefunden für E-Learning. Und das hängt, glaube ich, damit zusammen, dass Gebärdensprache was sehr Interaktives ist. Dass das viel mit Dialog zu tun hat und das ist, naja, schwierig. Einfach nur mit einer DVD oder irgendwelchen Podcasts, das ist schwierig. Also ich merke auch den krassen Unterschied, den ich habe, wenn ich meinetwegen mal versuche, auf Phoenix die Nachrichten zu gucken.
Aha.
Und ich mache wirklich das Experiment und schalte den Ton auf und habe nur dieses Kästchen mit dem Dolmetscher da unten im Bild. Ich verstehe so gut wie gar nichts. Ich kann noch fröhlich Namen raten, das kann ich noch.
Ja, weil du das Bild siehst von dem Typen, wie er heißt, so, weil Westerwelle erkennt man
also
ja im Bild.
Das ist doch wunderschön, das kann ich wirklich nicht.
Das wäre ja wirklich vielleicht sogar eine Geschäftsidee für Gehörlose. Gebärdensprache E-Learning. Also das, ich meine, du musst ja nichts anderes machen als Filme produzieren. Die eben ein didaktisches Konzept haben und dann gehst du halt hin und sagst, okay, die Filme könnt ihr haben, ihr könnt selber lernen und wenn ihr das überprüfen wollt, ob das mit dem Lernen funktioniert hat, dann könnt ihr mich ja per Skype anrufen, da kostet es dann irgendwie, was weiß ich, 20 Euro die Stunde und dann könnt ihr euch mit mir unterhalten und wir überprüfen das dann. Das ist bestimmt ein ganz cooles Geschäftsmodell.
Muss man irgendwie twittern oder so, weil blöderweise hört jetzt halt kein Gehörloser zu.
Stimmt, Gehörlose hören schlecht Radio.
Ja.
Schreibe ich gleich mal auf, also wenn ich irgendwie mal hier eine ruhige Minute haben sollte. Also sprich, wenn irgendwer dran ist, der durchgehend redet, ich das Mikrofon zumache, weil ich sowieso wieder einen Hustenanfall habe. Und,
okay.
Ja, cool. Johanna, ich bin lange nicht mehr so fasziniert gewesen. Also das ist liegt natürlich auch daran, dass Gebärdensprache überhaupt die Welt der Gehörlosen eine Welt ist, die mir völlig fremd ist, weil ich höre ja.
Ja.
So, also das Einzige, was ich eben habe, ein Freund von mir hat kürzlich ein Cochlea-Implantat bekommen.
Oh,
was,
ja.
Also das ist echt Rocket Science, ne? Sowas,
ja,
das ist wirklich, ich muss es erklären. Also ein Cochlea ist die Hörschnecke. Und ein Cochlea-Implantat bekommen Gehörlose, deren Hörnerv noch in Ordnung ist.
Mhm.
Das ist, da wird dir der Schädel aufgemeißelt. Es wird eine Spule in deinen Kopf eingesetzt, also unter die Kopfhaut. Ein Kabel geht in den Hörnerv und Elektroden, jetzt muss ich husten. Pardon. Und Elektroden werden direkt in den Hörnerv verkabelt sozusagen. So, das Ganze wächst dann wieder zu und so, wachsen Haare drüber. Und dann hast du ein Hörgerät. An dem Hörgerät ist eine Spule dran. Die erzeugt ein Magnetfeld. Und das finde ich sehr lustig. Und das kannst du dann so Borg-mäßig außen an deinen Kopf tackern. Und das sieht echt ganz abgefahren aus. Hast du eben so ein Plastiknupsi auf dem Kopf. Und das Hörgerät nimmt eben ganz normal die Geräusche auf. Das Plastiknupsi überträgt per Induktion die Sachen in diese Verkabelung in deinem Kopf und das Kabel reizt dann wiederum deine Hörnerven und der kann wieder hören. Natürlich kann der jetzt nicht wie ein Normalhörender in einer Kneipe, wo 20 Leute reden, Stimmen einzeln auseinanderhalten, aber wenn der vor dir steht und sich darauf konzentriert, mit dir zu sprechen, dann musst du den nicht mehr anschreien und musst auch nicht mehr irgendwie großartig deine Lippen sauber bewegen oder so, sondern er versteht dich. Ich finde das total abgefahren.
Besonders schön finde ich für die Leute, die damit gut hören können, in Kinos gibt es tatsächlich extra Plätze, die auch eine Spule haben, über die dann nur die Tonspur gesendet wird.
Nein.
Doch, und die können die ganzen Geräusche drumherum ausschalten und hören nur den Film und haben nicht die dämlichen Lacher vom Nebenmann, der an der falschen Stelle lacht. Super. Also ich da find, kann ja auch keiner mehr den Film spoilert.
Ich finde das so, was ich daran so völlig wahnsinnig finde, also ich bin ja ein großer Freund von Wissenschaft. Und wenn ich mich so umgucke, gerade in unserem Land und auch auf der Welt, es herrscht zunehmend so eine komische, diffuse Wissenschaftsfeindlichkeit und also so die Leute flüchten sich irgendwie in so Esoterik und irgendwelche religiösen Konzepte und lehnen Wissenschaft ab. Und wenn ich mir dann sowas angucke, Cochlea-Implantate, dann frage ich mich wirklich, habt ihr den Schuss nicht gehört, ihr Schwachsinnigen? Weil das ist, ich meine, das ist pure Wissenschaft, was dazu geführt hat, dass wir Gehörlose hören lassen können. Und demnächst werden wir Augen basteln können.
Ja, habe ich auch mitbekommen.
Wirklich, wenn ich sowas sehe, dann denke ich immer, ja, wow, Wissenschaft, echt. Danke.
Aber mit dem Cochlea-Implantat bin ich vorsichtig. Da gibt es eine riesengroße Ethikdebatte drumherum. Also da gibt es Leute, die das finden das total super. Dann gibt es Leute, vor allem Gehörlose, die finden das fürchterlich.
Die kenne ich, die Debatte, weil das ist aus so einem Soziotop der Gehörlosen, die sich als Ethnie begreifen.
Genau, und,
damit würdest du dann eben mit so einem Cochlea-Implantat würdest du ja dann eben aus deiner Ethnie rauskommen, gleichsam ein Schwarzer, der sich weiß färbt. Ne?
Genau, und es gibt aber auch noch andere Gründe. Also ich persönlich denke, das muss jeder selber entscheiden. Also meistens sind es ja eben die Eltern, die es entscheiden, weil in den meisten Fällen geht es darum, Kleinkinder zu operieren, die gehörlos geboren wurden und eben den Spracherwerb zu fördern, damit sie sich in die Gesellschaft integrieren können. Finde ich auch total super. Aber die Erfolgschancen, die sind nicht homogen. Du kannst nicht damit garantieren. Also Hören ist ein Lernprozess, der fängt schon im Mutterbauch an, im Mutterleib an. Ich habe darüber meine Bachelorarbeit zum Teil geschrieben und ich glaube, irgendwie in der 10. Schwangerschaftswoche bildet sich das Gehör aus. Ab da hörst du und dann fängt das Baby an, nicht nur Geräusche wahrzunehmen, sondern auch Stimmen und Sprache wahrzunehmen und fängt an, sich auf Sprache sozusagen einzugrooven. Und alles in allem, ein Gegenbeispiel, was ich kenne, ist eine junge Frau, die hat im Alter von 3, glaube ich, ein Implantat bekommen. Und jetzt ist sie 21, hat ihre Ausbildung absolviert und die kann bis heute trotz dieses Implantats nicht Sprache verstehen. Also natürlich ist ihre Lebensqualität unglaublich gesteigert. Also sie kann jetzt räumlich hören.
Wobei das ist ja genau das, Deafness, ne? Deafness heißt die Bewegung, glaube ich, oder? Was du eben sagst. Deaf Pride?
Deaf Pride. Da gibt's zwei verschiedene.
Die behaupten ja, dass sich die Lebensqualität dadurch eben nicht gerade nicht erhöht.
Ja, aber das ist jetzt von einer bestimmten Sparte aus. Also die schiebe ich jetzt gerade mal zur Seite.
Alles klar, okay.
So mehr oder minder objektiv gesehen, ihre Lebensqualität ist dadurch gesteigert, dass sie jetzt ein räumliches Hörvermögen hat. Sie hört, wenn hinter ihr ein Auto kommt.
Das ist doch schon mal was.
So, eben. Sie hört, wenn hinter ihr jemand ruft. Das ist schon was, eben. Aber was es eben nicht heißt, ist, dass sie jetzt, so wie wir, ist es jetzt komplett hörend ist, weil sie hat doch einen Innenohrsplitter, das kann doch jetzt hören. Ja, hören, aber hören ist nicht hören. Und mit diesem, sie kann doch jetzt hören, Argument kann ganz einfach begründet werden, Dolmetscher braucht die doch nicht, sie kann doch hören. Mhm. Hat doch ein Implantat, braucht doch keinen Dolmetscher, wieso? Ach, warum? Ach, ist jetzt aber so anstrengend, das kostet so viel Geld, die sind so teuer. Ach nö, das sparen wir doch. Nö, der brauchen wir jetzt für den, weiß ich nicht. Es gibt ein Anrecht auf Dolmetscher zum Beispiel bei Prozessen, bei juristischen Prozessen und es gibt ein Anrecht auf Dolmetscher bei Arztbehandlung. Alles andere ist Privatsache. Zum Beispiel Wohnungssuche. Das ist privat, das können die aus eigener Tasche bezahlen, wenn die unbedingt einen brauchen.
Oh, interessant übrigens, wo wir beim Thema sind. Es gibt auf Twitter gibt's einen, dem folge ich, der nennt sich Enomane. Enomane ist gehörlos oder zumindest schwer hörgeschädigt. Und Enomane hat gestern was verblockt bei sich. Ich bin in einer Weise empört gewesen gestern. Das ist so, weißt du, wenn dann irgendwie das Blut in den Ohren rauscht. Also, der ist hingegangen, soll von der Charité hier in Berlin ein Cochlea-Implantat bekommen. Er schreibt, die Indikation ist sonnenklar in seinem Fall. Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt ein Typ ist oder eine Frau. Ich glaube, es ist ein Typ wegen Enno. Sagt, die Indikation sei sonnenklar. Und jetzt schreibt er, lass es dir auf den Zungen zergehen. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was die BKK Mobile Oil, also seine Krankenversicherung, für Unterlagen haben möchte. Und jetzt kommt's. Unter anderem eine Prüfung auf kognitive Einschränkung. Sie wollen wissen, ob ich geistig behindert bin. Schlimm ist dabei nicht, dass mir minderer IQ, Debilität oder ähnliches unterstellt wird. Schlimm ist, dass sie überhaupt danach fragen. Was wäre denn, wenn ich kognitiv eingeschränkt wäre? Hätte ich damit das Recht auf ein Cochlea-Implantat verwirkt?
Ja.
Das Recht auf Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung? Die Chance auf Hören und gesellschaftliche Teilhabe? Schreibt er in seinen Blog enomane.de. Könnt ihr euch mal angucken, wenn ihr gerade am Internet sitzt. Ist das echt?
Enomane mit einem N oder mit zwei?
Mit zwei. Enomane. Also praktisch wie Ottomane, nur halt mit Enomane. Also der heißt wahrscheinlich Enno und hat eine Ottomane gemacht. Und das, ich finde das so krass, weil nämlich, also ich habe hier schon mal ein paar Sendungen gemacht mit einem ehemaligen Kollegen, Raul Krauthausen. Der hat Glasknochen, sitzt im Rolli. Und der sagt eben auch, das Problem ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der körperlich Behinderten a priori unterstellt wird, auch geistig behindert zu sein. Wer behindert ist, ist auch dumm.
Ja, genau, eben.
Und das finde ich so schlimm, wenn sowas von einer Krankenversicherung kommt. Also gut, dass du mich dran erinnerst, siehst du?
Also diese Gleichstellung von Behinderung und kognitiver Fähigkeit, Intelligenz, Dummheit, das macht mich auch wahnsinnig. Es scheint zwar irgendwie im Menschen irgendwie drin zu sein, dieses Verhalten, da ist einer taub. Und der kann also nicht so schön reden, der klingt komisch, der redet so kehlig und macht so seltsame Geräusche. Aber im Gleichen, was dann passiert ist, in dem Moment, wo jemand wahrnimmt, oh, der kann ja nicht hören.
Der muss doof sein.
A, er spricht lauter.
Stimmt, genau.
B, er spricht wie Tarzan, in ganz einfachen Worten. Und C, er wendet sich sehr schnell ab und verliert die Geduld, weil mit so einem Deppen kann man ja eh nicht reden, der versteht mich ja sowieso nicht.
Richtig.
Unmöglich. Es ist zwar irgendwie, ja, okay, irgendwie scheinbar in den Leuten drin, irgendwie, das scheint irgendwie menschlich zu sein, aber es kotzt mich trotzdem an.
Ja, das ist echt schlimm. Also darum rede ich auch gerne so laut darüber, weil ich glaube, man löst Probleme vor allen Dingen dadurch, dass man sich ihrer bewusst wird und bleibt.
Danke. Und genau das ist der Grund, warum wir an der Uni diese Reihe gestartet haben. Wir nennen uns Open University, mit den Händen sprechen.
Was macht ihr da? Achso, eins, bevor du das erklärst, eins noch. Die Uni Köln, die Humanwissenschaften an der Uni Köln, die haben den Web-DGS Vokabeltrainer.
Oh, geil.
Ein Vokabeltrainer für Gebärdensprache. Den Link habe ich vorhin retweetet, nachdem Mr. Quintaro mir den geschickt hat. twitter.com/Holgi übrigens, falls sich jemand fragt, wo die ganzen Links hinfliegen, die ich hier so erwähne. So, also ihr habt Open University, wie war das?
Open University, Doppelpunkt, mit den Händen sprechen.
Und was macht ihr da? Mit den Händen sprechen.
Ja, das sind insgesamt sechs Veranstaltungen, zwei sind jetzt schon gewesen. Also liegen vor uns noch vier. Das sind Veranstaltungen, die alle rund um das Thema Gebärdensprache und Gehörlosenkultur da sich drum rumdrehen. Und wir wollen, unser Ziel ist wirklich einfach, wie du das formuliert hast, einfach nur aufwecken. Einfach nur sagen, guck mal Leute, kennt ihr das eigentlich? Ist euch eigentlich klar, dass ihr es gar nicht kennt? Habt ihr schon mal nachgedacht drüber? Und wir wollen nicht, dass hinterher alle Leute auf einmal DGS lernen und alle nur noch Gebärden, Quatsch. Wir wollen einfach nur ein Bewusstsein wecken, Bewusstsein schaffen darüber, dass es das gibt und dass das überhaupt nichts Schlimmes ist und dass das kein Tabu ist und dass das nicht was auch nichts Tragisches ist, mit Verlaub. Weil egal, also wenn ich mich mal in den Medien umschaue, wenn ich in den Medien was zum Thema Gehörlosigkeit finde, dann ist das immer Melodrama, dann ist das immer oh Gott, der arme Mensch.
Melodramatisch, genau so ZDF-Vorabendserie, ne?
Ja,
so, ja. Stimmt.
So, oh Gott, der arme Mensch kann ja nicht hören. Und was man dann findet, ist, diese Balletttänzerin kann nicht hören und ist trotzdem prima Ballerina geworden.
Stimmt.
Hier, Deutschland sucht das Supertalent. Dieser tolle Typ kann tanzen, obwohl er gar nicht hören kann. Ist eine tolle Sache, aber es ist nicht Teil von Gehörlosen. Gehörlose verstehen sich nicht als behindert, weil sie nicht hören können. Ich kenne keinen einzigen Gehörlosen, der sich jeden Abend ins Kissen weint, weil er keine Musik hören kann. Das Problem ist eigentlich ein anderes. Das Problem ist das Sprachliche, die Kommunikation. Und die Kommunikation hat zwei Seiten.
Ja. Punkt. Ja. Ich danke für deinen Anruf, Johanna.
Ja.
Das war wirklich sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant. Ja.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Gerne.
Gute Nacht. Tschüss.
Tschüss.
Das war Johanna und es ging im Wesentlichen um Gehörlosigkeit und Gebärdensprache. Ich bin immer noch fasziniert davon, dass Gebärdensprache Also ich habe immer gedacht, Gebärdensprache sei eine Kunstsprache, die sich irgendjemand ausgedacht hat, damit die Gehörlosen miteinander kommunizieren können. Denkste, die Gebärdensprache haben die Gehörlosen sich ausgedacht. Das heißt, die haben eine Sprache entwickelt, um miteinander reden zu können. Und genau darum ist Gebärdensprache in unterschiedlichen Ländern auch unterschiedlich. Was irgendwie ein bisschen ärgerlich ist, habe ich immer gedacht, weil ne, hätte ja so einen Esperanto-Effekt gehabt, wenn es eine Kunstsprache gewesen wäre, aber ist ja keine. Ihr hört die Late Line und seid eingeladen anzurufen unter 0800 80 5 mal die 5. Heute ist freie Themenwahl, das heißt, wer anruft, darf jeweils bestimmen, worüber geredet wird. Und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir reden. Und gestern, da hatte ich dem Markus versprochen, dass er heute drankommt, weil er gestern nicht mehr drangekommen ist. Hallo Markus.
Hallo Holger.
Markus, worüber wolltest du reden?
Ich wollte, gestern war ja, wie die Stammhörer wissen, Thema Motorradfahren und ich wollte ein bisschen was erzählen über Gespannfahren, also Motorrad mit Beiwagen.
Genau, und darum, weil ich das so interessant und faszinierend finde auch, wie man überhaupt mit sowas fahren kann, weil ich glaube, ich würde mich töten damit, habe ich gedacht, ja komm, ruf morgen nochmal an. Du fährst ein Motorrad mit Beiwagen, was für eins?
Ich habe eine Yamaha XS1100 als Zugmaschine mit einem Beiwagen drin.
Man nennt das dann auch Zugmaschine, als wäre es ein Anhänger?
Ja, doch, also unter Gespannfahrern sagt man doch aus Zugmaschine, ja.
XS1100, ich gucke gerade mal im Internet hier.
Uraltes Teil.
Das
Motorrad war Baujahr 79 und wurde 86 umgebaut und ich habe es seit 92.
Ist das denn eigentlich, ist das so Seitenwagen, ist das ein serienmäßiges Teil oder schrauben sich sowas selbst zusammen?
Also nee, nicht selbst. Also das sollte man besser jemand dran lassen, der sich damit auskennt. Weil es gibt unwahrscheinlich viele Sachen, die man da verkehrt machen kann und dann fällt man halt einfach aufs Maul, schlicht und ergreifend. Oder fährt gegen die nächste Wand, Böschung, Gegenverkehr, irgendwie sowas. Also das Ding zu bauen und einzustellen richtig, dass es dann hinterher auch noch geradeaus fährt, das ist schon eine Wissenschaft für sich. Das sollte man wirklich jemand dran lassen, der es kann.
Wie ist denn der Trick, um damit dann überhaupt, also weil so ein Motorrad ist ja, da ist ja irgendwie so mit Kreiselkräften und weiß der Geier warum, das irgendwie nicht umfällt, wenn man fährt, ne? Also das fährt halt geradeaus, obwohl zwei Räder hintereinander sind, was ja richtig Prinzipiell schon mal faszinierend genug ist eigentlich. Und jetzt machst du da so einen Beiwagen dran. Also wenn ich zum Beispiel, wenn der Beiwagen jetzt rechts ist, der ist immer rechts, oder?
Ja, also in Deutschland.
Wenn ich mit dem Motorrad eine Rechtskurve fahre, ne, dann lehne ich mich so nach rechts.
Richtig.
Und wenn da jetzt ein Beiwagen ist, dann kann ich mich überhaupt nicht nach rechts lehnen. Wie fährst du eine Rechtskurve?
Nee, du musst lenken, wie beim Auto. Also du musst das Vorderrad bewegen, richtig kräftig bewegen. Also am Anfang, wenn du anfängst, gespannt zu fahren, kriegst du richtig dicke Arme.
Echt? Ist das?
Du musst richtig Kraft aufwenden. Und also je nachdem, wie die Geometrie konstruiert ist bei dem jeweiligen Gespann, kann das durchaus sein, dass du richtig dicke Arme kriegst. Also es gibt Gespannumbauten mit den Originalgabel. Holmen und oben diese Gabelbrücke und so weiter. Das bedeutet, das Motorrad hat einen langen Nachlauf, nennt sich das. Das heißt, es fährt im Solo-Zustand, also ohne Beiwagen, fährt sehr gut geradeaus. Und du brauchst aber, um Kurven zu fahren, normalerweise nicht viel Kraft aufzuwenden. Hm. Wenn du jetzt aber dieses Original beibehältst und damit gespannt fährst, dann musst du richtig kräftig drücken. Nach rechts oder nach links.
Ach, nach links auch? Ja klar, weil wenn du dich nach links lehnst, dann kippt das Ding ja weg wahrscheinlich, oder?
Nee, du kannst dich gar nicht nach links lehnen, weil das Gewicht ist ja auf der rechten Seite. Und man kann den Beiwagen hochbringen. Das funktioniert aber eigentlich nur in Rechtskurven, weil du da die Zentrifugalkraft ausnützt, weil die Zentrifugalkraft das Gewicht des Beiwagens nach links schiebt und das Motorrad ja auch. Und dann machst du eine kräftigere Lenkbewegung und dann kommt das Beiwagen hoch. Das nennt sich Beinchen hoch.
Beinchen hoch?
Ja.
Wie viele Gespannfahrer gibt es eigentlich in Deutschland? Weil die sieht man doch sehr, sehr selten, die Dinger, ne?
Also es gibt 1 Million ungefähr zugelassene Motorräder in Deutschland und circa 2% sind Gespanne.
Kennt ihr euch alle so untereinander?
Nee, um Gottes Willen.
Aber ihr grüßt euch, wenn ihr euch seht, ne? So.
Ja, sowieso. Logisch.
Wie bist du auf die Idee gekommen, gespannt zu fahren?
Naja, ich wurde schon relativ früh infiziert. Mein Vater war früher Fahrlehrer und hat auch Gespannkurse angeboten. So ab 1900, lass mich lügen, 80, 78, irgendwie so, im Rahmen der Fahrlehrerausbildung, an der er beteiligt war in Süddeutschland, da unten bei Stuttgart. Mhm. Und da, ja, das durften wir alle mal mitfahren. So, und ja, ist halt geil. Einfach. Es ist was ganz anderes als Motorradfahren, aber es ist trotzdem noch Motorradfahren. Also die ganzen Geschichten, Kurven fahren, draußen im Fahrtwind, die gemähte Wiese riechen und solche Sachen, das hast du alles immer noch.
Na? Ja, aber du hast
das, also ich Beschleunigungserlebnis und sowas, das hast du auch noch. Du hast nur eine dritte Dimension, mit der du spielen kannst, und das ist die Trägheit. Die Massenträgheit. Du hast die Zentrifugalkraft nach wie vor. Ne? Ja. Diese Beinchenhochübung, das sieht absolut spektakulär aus. Alle Autofahrer erschrecken sich zu Tode, wenn ich entgegenkomme.
Ja, klar.
Für mich in der Rechtskurve und habe einen Beiwagen oben. Die erwarten alle, dass ich ihnen in der nächsten Sekunde vor die Motorhaube knall. Passiert natürlich nicht, weil das ist absolut beherrschbar. Man gewöhnt sich daran und ja, ich fahre auch mit einem leeren Beiwagen. Das ist überhaupt kein Problem. Du brauchst da keine Masse drin. Und du kannst mit Gas geben und Bremsen lenken.
Aha.
Wenn du richtig Gas gibst, dann fährt das Ding rechts rum, weil der Beiwagen Trägheit und so weiter, der muss ja erstmal mitgenommen werden. Oder es ist zum Beispiel nahezu unmöglich, schnell anzufahren und gleichzeitig links abzubiegen. Das machst du mit einem Solo-Motorrad, kein Problem, du legst dich nach links und weg bist du.
Ja.
Wenn ich sowas machen würde, so zu starten, dann würde ich bolzengrad ausfahren.
Was mich ja ein bisschen ärgern würde, ist, also ich finde ja, das finde ich auch an diesen komischen, an diesen ATVs, also diesen Quads, so doof.
Ja.
Du hast irgendwie nur Nachteile, weißt du? Wenn es regnet, wirst du nass.
Ja?
Und,
ja.
Und an der Ampel kannst du dich nicht bis in die erste Reihe vormogeln, weil du zu breit bist.
Das
würde mich daran hindern, mit so einem Ding rumzufahren.
Ja, okay, aber das Ding ist halt, also warum ich mir eins angeschafft habe, war einerseits die Faszination, andererseits ich hatte Kinder.
Mhm.
Ab 1989. Und ja, dann habe ich halt, ich wollte nach wie vor Motorrad fahren. Ich fahre Motorrad seit 1975. Und das wollte ich mir halt nicht rausgehen lassen. Und dann war die einzige Lösung, die es gab, ein Gespann. Ich habe einmal gesehen, ein Solo-Motorrad mit einem auf den Beifahrersitz geschnallten Kindersitz. Das Kind sah nicht glücklich aus.
Ja, nee, da hätte ich aber, nee, das finde ich aber, glaube ich, auch irgendwie ein bisschen eklig, dann, wenn ich ein Kind
habe. Ja, außerdem kannst du nicht mehr auf- und absteigen. Also
ja, das ist natürlich, also witzigerweise habe ich mich kürzlich mit einem Kollegen unterhalten, der sagte, naja, ich habe dann auch, als die Kinder kamen, habe ich dann mein Motorrad verkauft. Weil das geht dann ja nicht mehr. Denkst du, der hätte sich ein Gespann holen können? Und das ist für Kinder ja wahrscheinlich auch, das muss ja das total faszinierend sein. Ich glaube, wenn ich irgendwie mit, was weiß ich, 10 Jahren oder so in so einem Beiwagen gesessen hätte und durch die Gegend geknallt wäre mit meinem Vater, das muss der Wahnsinn sein. Guter Tipp.
Die haben sich halb tot gefreut. Also, ja.
Super.
Keiner hat sich gegen gewehrt, wenn ich gesagt habe, komm, hopp, wir fahren eine Runde.
Das kann ich mir vorstellen.
Im Gegenteil, also wenn das Ding angemeldet ist im Frühjahr und läuft, dann kommt die versammelte Nachbarschaft und darf ja mal mitfahren. Und
ist das denn eigentlich ein Motorrad oder ist das ein Sonder-Kfz?
Das läuft unter Motorrad mit Beiwagen.
Ah.
Also Kraftrad mit Beiwagen.
Weil wenn es Sonder-Kfz heißt, darf man es ja, glaube ich, auch mit einem normalen Autoführerschein fahren. Ne? Da sind ja mittlerweile, gibt es ja so komische dreirädrige Roller, die vorne zwei Räder haben.
Vorne zwei und hinten eins. Ich weiß, mein ehemaliger Vermieter hat sich so ein Ding geholt für seine Frau, weil sie damit angeblich nicht umfallen kann.
Könnte ich mir aber, an der Ampel, ne?
Ja, aber also, weißt du, dann soll sie Auto fahren, also, ne?
Da ist dann auch ein Dach drüber. Frage, die gerade per Twitter kommt, ist das Parken mit dem Motorrad, also ist Parken mit dem Gespann auf Motorradparkplätzen erlaubt?
Ja, absolut.
Okay.
Ja, zählt als Motorrad, Also es gibt auch Extremgespanne mit einer Honda Goldwing, 6-Zylinder als Zugmaschine. Die hat dann auch einen Rückwärtsgang, damit man einfacher wieder ausparken kann.
Yes.
Ja, so Geschichten gibt es auch. Also es gibt praktisch nichts, was es nicht gibt als Gespann. Das fängt an bei, ich weiß nicht, das älteste, was ich je gesehen habe, war von 1908.
Wow.
Irgendein englisches Rudge-Motorrad mit einem dran geschnallten Sperrholzbehälter, in dem man dann reinsitzen konnte. Also,
was ich auch ganz praktisch finde, du kannst ja wirklich auch dein komplettes Gepäck reinpacken und mal echt lange in Urlaub fahren.
Ja,
ne?
Aber ja, doch. Die erste Tour, Urlaubstour, die wir gemacht haben, waren 2,5 Wochen. Da war mein Ältester damals 3, 3,5 und der mittlere 10 Monate.
Und wohin?
Ja, und dann sind wir in Urlaub gefahren. Da waren wir in Trun. Das ist, ja, wenn du Chur kennst in der Schweiz, dann rechts das Vorderrheintal hoch noch 30 Kilometer. Mhm. Da so ein paar Pässe gefahren, solche Sachen halt. Sachen, die man halt macht mit dem Motorrad, wenn man mit dem Motorrad in Urlaub fährt.
Ja, super.
Das kannst du nach wie vor machen. Und also in der Zwischenzeit, also ich habe das Ding ja jetzt seit fast 20 Jahren, in der Zwischenzeit ist es so, dass mich Solofahren wieder reizt. Aber also für 10, 15 Jahre lang hat mich Solofahren überhaupt nicht mehr interessiert, weil das Gespannfahren, gerade mit so einem großen Teil, mit 100 PS und richtig Feuer, du kannst da Sachen machen, da träumt ein normaler Motorradfahrer von. Hm. So Geschichten, Schleuderwände? Ja, auf nassen Straßen geht es ganz hervorragend. Du fährst eine ganz normale Straße lang, merkst, du bist falsch, musst umdrehen, dann fängst du nicht an zu rangieren, sondern du lenkst kurz nach links, trittst auf die hintere Bremse, das ganze Ding dreht sich wie ein Kreisel und du fährst wieder vorwärts weiter. Du drehst auf Straßenbreite, auf einmal.
Das muss man aber auch üben, oder?
Naja, gut. Es schadet nicht, wenn man einen Gespannfahrkurs macht.
Mhm.
Ich empfehle es jedem, der gespannt fahren will. Es wird von allen möglichen Clubs und von Herstellern und weiß ich, Bundesverband der Motorradindustrie macht es auch. Also da gibt es hunderte von Anbietern für. Es ist gut, wenn man das macht, weil die Solofahrerinstinkte, die du hast, die musst du komplett vergessen. Das ist sonst baust du Unfälle. Ja.
Ist so ein Gespann wartungsintensiver als ein einfaches Motorrad?
Nee, überhaupt nicht.
Bremst der Beiwagen eigentlich mit oder läuft der nur? Der läuft nur
das,
mit. Ne?
Das gibt so und so. Also mir ist lieber, ich habe da eine Bremse dran, aber es gibt auch Beiwagen, die nicht gebremst sind. Und es gab, also vor 20 Jahren wurden dann Schwenker entwickelt oder vor 25 Jahren, da ist der Beiwagen beweglich aufgehängt und du fährst mit dem Motorrad weiterhin wie Solo, nur dass halt der Beiwagen rechts neben dran hängt. Du musst noch in Schräglage gehen, die nach rechts natürlich begrenzt ist, weil da der Beiwagen ist. Also Rechtskurven sollte man dann ein bisschen langsamer angehen, aber ja, sonst kann man sich daran gewöhnen. Also ein Freund von mir hatte so einen Teil, der sagt, das ist, wenn du musst halt immer wieder nach rechts runter gucken, um zu wissen, ist der Beiwagen dran oder hast ihn heute nicht mit, weil wenn du ihn dran hast, musst du halt ein bisschen anders fahren. So. Das macht unendlich Laune.
Klingt so, ja. Markus.
Ja.
Ich danke für diesen Hinweis.
Gerne.
Und eine gute Nacht.
Dankeschön, wünsche ich dir auch.
Dankeschön, tschüss.
Tschüss.
Late Line ist an und freie Themenwahl ist heute, weil dritter Mittwoch im Monat ist. Falls ihr euch wundert, dass Caro so eine dunkle Stimme hat. Ich bin nicht Caro, sondern ich bin Holger und Caro ist im Urlaub. Ich bin hier nur die Vertretung. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer und freie Themenwahl ist. Also ihr ruft an und sagt, worüber ihr reden wollt und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir darüber reden. Guten Abend, Fadi.
Guten Tag, mein Name ist Fadi.
Fadi, Verzeihung. Fadi, ja. Warte mal, ich stell dir mal eine junge Dame vor. Das ist die Patricia. Hallo Patricia.
Hallo.
Patricia und Fadi, ihr wollt euch mal miteinander unterhalten. Ich lehne mich zurück. Ihr habt nämlich dasselbe Thema.
Oh, cool.
Jetzt müsst ihr euch nur irgendwie einigen, wer anfängt und so, ne?
Bitte anfangen?
Ja.
Okay.
Ich will mal ein bisschen über Ego-Shooter spielen. Bist auch gerade dabei?
Ja, genau.
Ja, es ist, naja, für Ego-Shooter-Spiele ist jetzt heutzutage, muss man eigentlich besseren Hardware besitzen. Und da wollte ich mal fragen, ob es auch möglich ist, also für Zukunft her, ob die Ego-Shooter-Spiele für normalen Spiele auch geeignet sind.
Also ich habe Counter-Strike und das geht auch für normale Spiele, also auch ohne Hardware. Und ja, das funktioniert eigentlich einwandfrei. Ich weiß nicht, machst du LANs mit?
Nein, eigentlich nicht.
Da könntest du dir halt mal so mit ein paar Freunden, die auch Ego-Shooter spielen, so eine LAN machen. Und zwar könntet ihr dann so ein paar Programme austauschen, die sie halt besitzen. Und so könntet ihr öfter halt Ego-Shooter-Spiele spielen.
Ja, also ich spiele zurzeit Crysis. Kommt dir bekannt vor, Crysis?
Habe ich noch nicht gespielt, aber klingt gut.
Ja, ich habe den ersten Teil, also Crysis und Crysis Warhead, und ich bin damit zufrieden. Also mein Hardware ist dafür gut geeignet. Also frisst sehr viel Hardware das Spiel, aber trotz läuft es sehr flüssig bei mir. Ja.
Ja.
Ja, also, ja, Holger?
Nee, ich wollte einfach nur mal Ja sagen, weil ich noch hier bin.
Nee, ja, was mich auch ziemlich stören tut bei Ego-Shooter-Spielen ist halt, dass die Eltern nicht so drauf achten, wie alt jemand ist.
Naja, ich werde ja dieses Jahr noch 18, also vielleicht meine Eltern drücken noch die Augen zu.
Ja, das ist ja klar, aber ich rede ja jetzt von so 12-Jährigen oder so. Und die kommen irgendwie an die Ego-Shooter-Spiele dran und dann heißt es nachher immer, wenn Amoklauf stattfindet, die Ego-Shooter-Spiele waren schuld.
Ja, aber das erzählen ja wirklich nur noch die Konservativen, die irgendwie die Realität noch nicht wahrgenommen haben.
Nee, aber es gibt ja auch immer andere Gründe, warum die das tun. Und,
ja klar, weil sie Waffen haben.
Ja, aber wie kommen die an Waffen dran?
Genau. Die Frage stellen die Konservativen nicht, weil die alle Mitglied in Schützenvereinen sind.
Ja, genau.
Ja. Ich wollte noch was sagen. Als das erste Spiel von Crysis, also was früher rauskam, haben sich sehr viele Leute ihren PC ausgerüstet, nur wegen um dieses Spiel zu spielen. Und trotz der PC-Ausrüstung hat es eigentlich nicht erbracht. Wollte ich nur Bescheid sagen. Ja, und ja.
Ja, dann, Fadi hätte dann sein Problem geklärt, habe ich das Gefühl?
Ja, ja.
Ja, dann danke ich für deinen Anruf.
Ja, ich danke Ihnen auch.
Alles klar, ciao. Und Patricia, du wolltest bei dir habe ich den Eindruck, du wolltest jetzt eher, also nicht eine Hardware-Software-Diskussion, sondern eher eine soziokulturelle Debatte lostreten.
Genau. Aber vorher wollte ich mal was zu Johanna sagen.
Johanna, Gebärdensprachen Johanna.
Mhm. Genau. Ich finde das wirklich sehr interessant. Also hätte ich das vorher gewusst, was das alles bedeutet und dass man das auch so lernen kann und das alles, um sich halt mit den Leuten zu unterhalten, da hätte ich das wahrscheinlich auch schon gemacht.
Ja, kannst du ja noch. Dich hindert ja keiner, oder?
Ich weiß ja nicht genau, wo das genau stattfinden tut, weil ich finde sowas eigentlich sehr interessant.
Der musste mal das Internet anwerfen tun und dann siehst du, dann guckst du einfach mal Gebärdensprache bei dir irgendwo. Wo wohnst du?
Ich wohne in Bernach.
Ist das groß? Habt ihr eine Volks... Nicht? Einfach mal gucken, irgendwie in der nächstgrößeren Stadt, einfach gucken, ob man da Gebärdensprache lernen kann.
Ja, das werde ich auf jeden Fall mal tun. Also ich finde sowas wirklich sehr interessant und dass sich das halt die Leute, die hörbehindert sind, sich so eine Sprache halt erschaffen haben und sich dann halt so darüber unterhalten, das ist wirklich schön. Aber was ich nicht so schön finde, ist, dass sich andere Leute so darüber lustig machen, haha, du kannst nichts hören, ne? Aber vielleicht machen sie dann auch so die Gebärdensprache und machen sich über die Leute lustig.
Ich weiß gar nicht, ich habe es ehrlich gesagt noch nie miterlebt, dass sich irgendjemand über einen Gehörlosen lustig gemacht hätte.
Naja, es gibt aber manchmal so Leute, die so sind und das kann ich echt nicht verstehen. Also ich finde sowas echt nicht lustig.
Nee, also wie gesagt, hätte ich noch nicht mitgekriegt. Und wenn ich es mitkriegen würde, dann würde ich demjenigen, der das macht, auch ordentlich einschenken. Oder vielleicht mal irgendwie ein paar auf die Ohren hauen, damit er weiß, wie es ist, wenn man nicht mehr richtig hört.
Ja, das ist auch nicht lustig und das sehe ich auch nicht ein, dass man sich darüber lustig machen sollte. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, gibt es eigentlich eine spezielle Schule halt auch für die Hörlosen?
Ja, würde ich mal vermuten, ne? Also weil du musst ja, wir hören ja nichts, du kannst ja schlecht vorne einen Lehrer hinstellen, der die ganze Zeit was erzählt, also in Lautsprache was erzählt, weil das kriegst du ja nicht mit. Ich denke schon, dass es gehörlosen Schulen gibt.
Ja, das wäre wirklich schön. Also dann könnte man auch, wenn jetzt zum Beispiel von Geburt an jetzt jemand mit Gehörlosheit so auf die Welt kommt, würde ich mal denken, dass es eigentlich ganz gut wäre, wenn die halt so eine spezielle Schule hätten.
Ja, also da kannst du davon ausgehen, es gibt ja auch Blindenschulen.
Ja, aber es gibt ja auch, weiß ich jetzt nicht, so Blinde, die normal zur Schule gehen und so spezielle Bücher haben, denk ich mal.
Ist das so? Ich weiß es gar nicht. Also bei mir in der Schule gab es keine Blinden. Also ich weiß nicht, ob das irgendwie, nee. Also ich habe keine Ahnung. Also da bin ich tatsächlich überfragt. Das wär auch mal interessant, ob es auch irgendwie Schulen gibt, die dann auch tatsächlich Blinde und Sehbehinderte, wie nennt man das, integrieren, ne?
Ja, das wäre wirklich mal interessant.
Da müsste mal jemand anrufen, der uns da aufklären kann.
Ja, das wäre eigentlich mal nicht schlecht, weil wenn man mal so überlegen tut, ja, die sind da halt mit normalen Menschen zusammen, die dann halt gleichzeitig nochmal reden und gleichzeitig Gebärdensprache machen. Oder wenn die blind sind, so spezielle Bücher haben, wo sie einfach nur mit dem Finger drüber gehen müssen und dann verstehen, ah, okay, so und so und so weiter.
Ja.
Also ich denke mal, das wäre nicht schlecht.
Patricia, jetzt sind wir von den Ballerspielen auf die Gehörlosen gekommen, ne?
Ja.
Ja.
Ja, also ich finde das eigentlich nicht richtig, weil man sollte schon gucken, also die Eltern sollten schon mal darauf achten, was jetzt genau die Jugendlichen spielen. Also ich habe mit 16 angefangen und da habe ich auch nur Spiele ab 16 gespielt und ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt Amok laufen würde, ganz ehrlich. Und die Eltern, die achten noch nicht mal darauf und ich frage mich, wie die da drankommen, also die jetzt die 12 sind und so.
Na, wie man halt an sowas rankommt, ist halt so. Ne? Das lässt sich auch nicht, das lässt sich halt auch nicht verhindern. Das ist ja auch immer so das Problem, dass wir, es gibt so eine politische oder gesellschaftliche Szene oder so einen gesellschaftlichen Bereich, aus dem sich dann eben so konservative Politiker rekrutieren. Und diese, das sind halt Leute, die in Kategorien denken, wie sie vielleicht in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts mal noch auf die Realität anwendbar gewesen sein mögen. Sprich, die denken, dass man mit Verbieten und Bestrafen tatsächlich irgendwelche erzieherischen Erfolge erzielen könnte. Vor allen Dingen irgendwelche gesellschaftlich, also gesamtgesellschaftlich wirksamen erzieherischen Erfolge. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Ne? Aber genau dieses Klientel, und das sind sehr, sehr, sehr viele Menschen, die in diesen Kategorien denken, die wollen von Politikern bedient werden. Ne? Also da sind Politiker, die wollen gewählt werden. Dann findet irgendwo ein Amoklauf statt. Und das Schlimmste, was einem Politiker passieren kann, ist ja, keine Antwort auf eine Frage zu haben. Und die Frage nach dem Amoklauf lautet ja jedes Mal, wie konnte das passieren? Und ja, da ist es dann natürlich für jemanden, genau, da ist es natürlich für jemanden, der in 50 Jahre alten Kategorien denkt, der sich weigert, auch tatsächlich die Realität anzuerkennen, das Einfachste, das wirklich das Allereinfachste, das verantwortlich zu machen, was ihm am neuesten und unbekanntesten erscheint. Und das sind halt Computerspiele. Die sind natürlich, dass diese ganzen Amokläufer irgendwie an Waffen rankommen mussten, dass die alle in Schützenvereinen waren oder zumindest irgendwie über Bande, über ihre Eltern in Schützenvereinen waren. Und dass man sich vielleicht mal die Frage stellen müsste, warum es überhaupt Menschen gibt, die Waffen zu Hause aufbewahren und Munition zu Hause aufbewahren. Auf die Idee kommen diese Politiker gar nicht.
Nein,
weil erstens würden sie damit natürlich ihre Wähler vergrätzen und zweitens sind Schützenvereine in deren Denkwelt eine so normale Sache, dass sie sich überhaupt nicht vorstellen können, dass vielleicht da ein Problem existiert.
Nee,
eigentlich muss man Mitleid mit Politikern haben, die Ballerspiele dafür verantwortlich machen.
Ja, weil die achten ja auch nicht darauf, wie sich jetzt die Personen fühlen. Die achten ja nur darauf, oh, was haben die jetzt zuletzt gespielt und das waren Ballerspiele und die Probleme, die vorher waren, auch scheiß doch drauf, ist doch egal. Hauptsache, die Ballerspiele können dafür verantwortlich gemacht werden und nichts anderes. Nur, die müssen doch mal genauer nachdenken müssen, warum hat er das getan? Wurde er vielleicht gemobbt? Wurde er vielleicht, keine Ahnung.
Du hast das Problem in dem Moment, wo du natürlich als politisch Verantwortlicher oder Politiker die Frage stellst, warum ist das eigentlich passiert? Wenn du eine ernstzunehmende Antwort auf diese Frage bekommst, dann musst du an deiner Politik was ändern. Und das machen diese Leute nicht gerne.
Ja? Natürlich nicht.
Die hassen das. Ich möchte nicht wissen, wie sehr die CDU gerade am Kotzen ist, weil die nicht mehr Atomstrom verteidigen können. Ja? Natürlich. Also die hassen Veränderung. Und insbesondere, und das ist ja wirklich, du hörst es ja immer nur aus dem konservativen Lager, dass Ballerspiele böse sind. Und Konservative heißen Konservative, weil sie Veränderung nicht haben wollen. Das hat mal eine Autorin sehr, sehr gut rausgearbeitet, dieses Problem. Und zwar heißt die Ines Geipel. Ines Geipel ist ehemalige Leistungssportlerin der DDR gewesen und unterrichtet mittlerweile an der, ich glaube, an einer Schauspielschule hier in Berlin. Und die ist, nachdem Robert Steinhäuser vor ein paar Jahren in Erfurt den Amoklauf angerichtet hat, ist sie nach Erfurt gefahren und hat ein Jahr lang darum recherchiert, immer wieder. Hat mit Eltern von Opfern gesprochen, hat mit Mitschülern gesprochen und hat tatsächlich mal rausgearbeitet, was eigentlich das Problem ist. Weil in Erfurt war es ja auch so, ja, Ballerspiele, der Typ hat's halt nicht mehr alle gehabt und ist von der Schule geflogen. Ja. Dass das aber ein Problem ist, das viel, viel weiter gefasst ist, dass nämlich das Bildungssystem da unten völlig marode ist, dass der Umstand, dass du einfach von der Schule geschmissen werden kannst, eine Sache ist, die Leute einfach maximal frustriert. Das wollte niemand hören, weil dann hätten sie nämlich an ihrer Politik was ändern müssen. Sehr, sehr schönes Buch hat sie geschrieben. Und das kannst du dir aufschreiben und das gibt's auf, mittlerweile ist es so alt, das gibt's mittlerweile irgendwie beim Kistenschieber im Internet für irgendwie 1,50 € oder so.
Ja, ich schreibe es mir gerade mal auf.
Ich sehe es hier gerade, ja gut, es gibt es gebraucht für 7,95 €. Das Buch heißt Für heute reicht's.
Für heute reicht's.
Genau, Für heute reicht's. Okay. Amok in Erfurt. Das, wenn du das gelesen hast, dann kannst du dich nur noch kaputt lachen über Politiker, die sich hinstellen und sagen, sie wüssten, wie das passiert ist. Genauso auch Polizeichefs, alle. Also alle, die irgendwie so tun, als hätten sie das Problem eingekreist und es sind natürlich die Ballerspiele und natürlich das Internet. Und das ist es halt alles nicht.
Ja, aber besonders merken die halt nicht, wenn es jetzt nicht Ballerspiele sind, dann denken, wenn jemand Selbstmord begeht, sagen sie auch meistens so, ja, der lief unter Realitätswahnsinn, keine Ahnung, also hat halt die Realität nicht mehr so richtig wahrgenommen und so weiter. Oder bei Amokläufern, die Realität war schuld, die Ballerspiele, das alles ist schuld und die Eltern, die werden das wahrscheinlich auch noch glauben und anstatt sich darauf zu konzentrieren, hat mein Sohn eigentlich mal um Hilfe gerufen oder hat er mal nicht um Hilfe gerufen? Weil wenn die Eltern das dann glauben und sagen, ja klar, der hat Ballerspiele gespielt, ja natürlich, deswegen hat er den Amoklauf gemacht, da fragt man sich wirklich, was sind das für Eltern?
Ja, die Frage ist wahrscheinlich viel eher, was sind wir eigentlich für eine Gesellschaft? Dass wir es auf der einen Seite billigen wir es irgendwelchen Politikern zuzusagen, das sind halt Ballerspiele schuld. Wir billigen es irgendwelchen Fernseh-Talkshows zuzusagen, das sind die Eltern schuld. Wir billigen es uns selber zuzusagen, das sind die Schützenvereine schuld. Anstatt wir mal wirklich uns ernsthaft an die Nase packen und vielleicht zu dem Ergebnis kommen, dass wir als Gesellschaft versagt haben, wenn solche Dinge passieren können.
Natürlich, weil wir sind ja auch nicht besser, wenn wir das wirklich dulden. Und dann einfach sagen, ja klar, ist in Ordnung. Es stimmt alles, was die Politiker sagen. Und nee. Also ich bin nicht dafür. Ich meine, ich spiele ja schon seitdem ich 16 bin. Und ich will ja kein einziges Mal Amok laufen. Also
ich kenne auch Leute, die Schützen sind und die nicht Amok laufen.
Ja, das will ich ja.
Wobei, nichtsdestotrotz, also Zugang zu Waffen, also Amok laufen kannst du nur, wenn du Zugang zu Waffen hast. Ne?
Man muss nicht unbedingt Zugang zu Waffen haben. Man braucht auch mehr Kontakte haben.
Ja, dann hast du ja Zugang zu Waffen.
Ja, sozusagen. Auch wenn man minderjährig ist.
Ja, klar.
Dann braucht man nicht eben zu einem Waffenhändler gehen und sagen, ich möchte gerne mal die oder die. Da kann man einfach, wenn man Kontakte hat, dann kann man einfach sagen, hier, ich möchte die und die. Ja, okay, kriegst du morgen.
Die Frage ist halt, wie lösen wir das Problem? Weil wir werden es weder schaffen, Waffen in Privatbesitz zu verbieten und wir werden es auch nicht schaffen, Ballerspiele, Killerspiele zu verbieten oder wie auch immer.
Nein, natürlich nicht.
Weil also das ist ja auch so eine hirnrissige Auffassung von einigen Politikern, die glauben ja wirklich, man könnte das verbieten. Das ist so absurd. Man kann auch Atmen verbieten.
Ja, ja genau. Holger, aber du darfst nicht atmen. Ne?
Genau, wie lösen wir das Problem? Wo fangen wir an?
Also ich denke mal, dass wir erstmal bei den Politikern anfangen müssen, dass wir mal endlich mal nachdenken, stopp mal, das hat gar nichts mit Ballerspielen zu tun, weil es ist sowieso absurd. Ich meine, es gibt genug Leute, sie spielen Ego-Shooter-Spiele. Und ich denke mal, die Hälfte davon spielt es und läuft nicht amok, genauso wie ich.
Ich denke mal eher, es hat eher mit den Problemen zu tun, die sie in der Schule haben und dadurch Amok laufen. Anstatt mal zu gucken, hat er jetzt ein Problem oder hat er keins oder wie auch immer. Also ich verstehe das nicht. Aber ich denke mal, dass man vielleicht mal so versuchen sollte, vielleicht mal zu reden mit den Freunden oder so, dass man mal sagen müsste, hier, wie können wir das und das lösen, das Problem? Oder also ganz ehrlich, ich wüsste gar nicht, wenn jetzt jemand auf mich zukommen würde und sagen würde, hier, ich habe vor, Amok zu laufen, hilfst du mir dabei oder wie auch immer. Ich würde sagen, hast du eine Macke?
Ja, ich würde den mal zum Arzt schicken dann. Was ich ja tun würde, ist, also was ich sehr auffällig finde, abgesehen von irgendwie Waffen, die irgendwo herkommen müssen und so, was ich auffällig finde, ist, dass diese Amokläufe an Schulen stattfinden.
Ja, ne?
Das heißt, vielleicht sollten wir uns mal Gedanken darüber machen, was an unserem Schulsystem so dysfunktional ist, dass es dazu in der Lage ist, Menschen so sehr zu frustrieren, dass sie zu Amokläufen in der Lage sind. Es sind immer Schulen, wo sowas passiert.
Ja.
Da würde ich mal ansetzen. Aber
ja,
auch das ist was, wo du politisch tätig werden musst. Und das wollen Politiker nicht. Die wollen lieber auf ihren Prinzipien sitzen bleiben.
Ja, wir haben zum Beispiel mal, als das in Winnenden war,
ja.
Der Amoklauf, da haben wir in der Schule gesessen, hatten das drin gehört gehabt. Und und dann hat unser damaliger Lehrer gesagt, wir üben das jetzt mal, falls jemand mal reinkommen sollte und einen Amoklauf starten sollte, was würdet ihr tun? So, und dann gingen natürlich die Hände nach oben und da hat einer gesagt gehabt, ja, ich würde auf ihn losstürmen. Und dann hat er gesagt gehabt, dann wärst du sofort tot. Was würdet ihr machen? Sollen wir etwa so Plexiglas aufstellen vorne dran, also vorne an den Tischen? Damit kein Schuss durchdringt. Und dann waren wir natürlich am Überlegen. Okay, wir wären zwar vorne geschützt, aber wenn er jetzt zur Seite gehen würde, also so seitlich entlang, da wären wir nicht geschützt. Ja, dann hat er gesagt, ja, dann überlegt mal genau, wie würdet ihr dann vorgehen, um ihn zu überwältigen. Und dann haben wir halt überlegt gehabt und uns ist da wirklich nichts eingefallen. Da hat er gesagt gehabt, am besten unter den Tischen verstecken und langsam nach vorne kriechen. Ich so, wie? Ja, dann könntet ihr ihn an den Füßen packen oder wie auch immer. Und ich so, wie soll das denn was bringen?
Blödsinn. Möchte ich mal sehen, wie das einer macht, während da jemand steht, der mit einer Pumpgun Löcher in die Wand schießt.
Ja, genau.
Nee, das kann man's vergessen.
Nee. Das würde nichts bringen. Da würden wir nämlich alle wahrscheinlich dann draufgehen.
Ja.
Oder die Hälfte von uns. Das würde nichts bringen, Holger, ganz ehrlich.
Aber wie würde man, also das Problem ist ja in dem Moment, wo einer bewaffnet in die Schule stürmt und rumballert, ist es ja schon längst zu spät. Also man muss ja viel früher ansetzen, wenn man das Problem lösen will.
Ja, besonders wenn er in die Klasse reinkommt, du bist natürlich erstmal starr vor Schreck, was machst du jetzt? Und sitzt da wirklich und hast eigentlich dann keine Kraft, sich zu bewegen oder wie auch immer. Und weiß auch nicht, was du tun sollst, weil dein Gehirn eigentlich in dem Moment aussetzen tut. Weil du weißt wirklich nicht, wie du den überwältigen sollst. Stürmst du auf ihn los, erschießt er dich. Ja, super. Was will man da großartig machen? Man kann da eigentlich da nichts machen.
Nö, in dem Moment nicht mehr.
Nein.
Also du kannst nur die Rahmenbedingungen verändern. Ne? Du kannst dafür sorgen, dass weiß ich nicht. Man könnte zum Beispiel, und das wäre wirklich eine ganz simple Sache, einfach mal verbieten, dass Menschen Waffen zu Hause haben. Das kann man verbieten. Und das kann man auch mit gutem Grund verbieten und fertig. So, hättest du schon mal einen Parameter, wäre weg. Also es wäre für jemanden, der in der Schule ballern will, schon mal wesentlich schwieriger, an Waffen ranzukommen. Ne? Wenn Waffen im Privatbesitz weg wären, sondern die in den Schützenvereinen in Tresoren eingeschlossen wären. Kann man ja machen. Tut ja keinem weh.
Ja, aber das finde ich nicht, weil, wie gesagt, die haben wahrscheinlich immer noch Kontakte zu irgendwem.
Ja, aber dazu musst du aber erstmal dich in Bewegung setzen. Ne? Wenn Papa einen Waffenschrank da hat und du weißt, wo der Schlüssel ist, dann ist das ein Gang in den Kellerschrank auf, dann hast du deine Waffe. Wenn du aber erstmal irgendwie ein bisschen rumtelefonieren musst und dich irgendwie am Bahnhof rumtreiben musst, um an eine Waffe ranzukommen, alleine dadurch, dass du eine höhere Hürde nehmen musst, um an die Waffe zu kommen, überlegst du dir vielleicht zweimal, ob du jetzt wirklich in der Schule rumballern willst.
Naja, aber wenn man den Willen dazu hat, dann gibt es auch immer einen Weg, wie es
die Frage ist. Die Frage ist, das ist ja auch sowas, was man hinterher, weil meistens erschießen sie sich dann ja auch noch selbst, was man hinterher nicht so rausfindet oder nicht mehr rausfragen kann oder rausfinden kann, ist das eine Affekthandlung gewesen? Ist der jetzt losgezogen oder ist das irgendwie eine von langer Hand geplante Tat? Man weiß es ja nicht. Nur weil der irgendwie mal irgendwo hingeschrieben hat, ich bringe sie alle um, heißt das ja noch lange nicht, dass er diese Tat von langer Hand geplant hat.
Nee.
Also dann müssen wir halt gucken, dass wir Verhältnisse herstellen, in denen Menschen nicht an Waffen rankommen und in denen Menschen vor allen Dingen nicht frustriert werden.
Ja, das ist klar. Ja. Man sollte es sich wirklich zweimal überlegen, was man jetzt tun würde. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwie gibt, der da sagt, hier, vielleicht kann man das und das tun, weil ich finde, das ist schon ein ernstes Thema und man sollte sich wirklich überlegen, wird das auch an meiner Schule stattfinden? Oder?
Im Zweifelsfall ja. Im Zweifelsfall findet das auch an deiner Schule statt. Und die Frage ist, wie kann man es verhindern? Nicht, wie macht man es, was macht man, wenn es passiert, sondern wie kann man es verhindern? Und die Hausaufgabe gebe ich dir jetzt mit, in deiner Schule mal rausfinden, wie man es verhindern kann. Patricia, ich danke für deinen Anruf.
Okay, danke.
Gute Nacht. Tschüss.
MDR Sputnik.
UFM.
103.7 Unser Ding.
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Und
Fritz vom RBB.
Präsentieren. Late Line. 0800 80 5x5. Heute mit Holger Klein.
Und der freien Themenwahl am dritten Mittwoch im Monat. Das heißt, ihr seid eingeladen anzurufen, zu sagen, worüber ihr reden wollt. Und dann gucken wir mal, worüber wir reden. Also ob und wie lange wir über das Thema reden, das ihr mitgebracht habt. 0800 80 5x5 ist unsere Nummer. Und der Mike, der wartet schon relativ lange. Hallo Mike.
Ja, hi Holger.
Mike hatte letzte Woche Dienstag schon mal angerufen, haben wir uns sehr lange miteinander unterhalten. Genau. Und ich bin immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob du mich nicht einfach nur verarscht hast, ehrlich gesagt.
Oh. Das finde ich jetzt aber gemein.
Naja, sagst du. Beispielsweise hat mir jemand noch eine Nachricht geschickt, dass du irgendwie vor ein paar Wochen schon mal irgendwo in einer Sendung angerufen hättest und eine völlig andere Geschichte erzählt hättest.
Ich habe schon mal bei euch angerufen.
Angeblich. Ich war, wie gesagt, ich habe es nicht nachvollziehen können. So. Egal. Du sitzt im Knast.
Genau.
Und hast letzte Woche erzählt, wie es da so ist im Knast. Sag bloß, es gibt was Neues zu erzählen, so viel wie wir erzählt haben letzte Woche.
Ja, gibt was Neues. Und zwar habe ich dir doch letzte Woche erzählt, dass es bei uns ja sozusagen eine VPK, also eine Vollzugskrankenkonferenz gibt. Und die hatte ich ja zwei Tage danach, nach unserem Anruf gehabt. Mhm. Und sage und schreibe, mein Sozialarbeiter hat mir mitgeteilt, dass ich so gut bin, also quasi meine Führung so gut ist und ich mich so gut gemacht habe und alles drum und dran, dass ich jetzt gelockert bin.
Wie gelockert?
Das heißt, dass der Vollzug gesagt hat, mit der Unterschrift von der Vollzugsleiterin, also der Anstaltsleiterin, dass sie das genehmigen über den Senat, dass ich, obwohl ich trotzdem noch Strafe sitze, quasi Ausgang bekomme. Das heißt, ich kann quasi zu meiner Familie raus und kann auch mitten unter den Leuten, kann shoppen gehen, kann das machen,
denes machen. Wie oft und wie lange?
Ich habe jetzt die Genehmigung bekommen, also Paragraph 35 und so, dass ich quasi zweimal im Monat 12er bekomme, das heißt je 12 Stunden quasi von 8 Uhr bis 20 Uhr und dass ich dann quasi noch andere Zeiten habe, wenn ich zum Beispiel einen Rechtsanwaltstermin habe oder bei der SBH oder Stadtmission einen Termin habe, dass ich dann da auch noch halt rausgehen kann und halt nicht 12 Stunden, da gibt es dann geregelte Stunden. Und ja, und ich war jetzt das Samstag das erste Mal draußen 12 Stunden und doch, das war echt eine schöne Zeit. Also ich habe es sehr genossen, vor allem meine Frau wiederzusehen, meine Kleine wiederzusehen.
Wie lange warst du vorher nicht draußen?
Ich war über 3 Jahre war ich jetzt nicht mehr draußen.
Was ist dir am stärksten aufgefallen? Was hat dich am meisten irritiert oder verblüfft, als du rausgekommen bist?
Also muss ich echt sagen, alles. Entschuldigung, ich freue mich gerade, ich gucke nämlich gerade Fußball. Und zwar Real Madrid hat gerade gewonnen, 1-0 durch Ronaldo sehe ich gerade.
Sehr schön.
Also super. Nein, also nochmal zurück zu uns. Nee, das war, also für mich war es total irritierend, weil du gehst raus also nicht, wie sich jeder vorstellt, immer wie im Film aus dem Tor, sondern da gibt es einen extra Eingang. Und da gehst du raus und hast dein Fach und kannst da erstmal deine Sachen auch reinlegen und das ist alles super und alles, was du brauchst. Und auf jeden Fall, das Schlimmste für mich war erstmal so die ganzen Autos, die da vorne stehen, weil von links kam ein Auto, da kam ein Auto und da Menschen, hier Menschen. Das ist total irritiert gewesen. Du musstest erstmal gucken, wo du dich gerade bist, musst gucken nach links, nach rechts, wo es hingeht, gucken, wo es zur Parkplatz geht. Aber das war halt, wie gesagt, einfach, weil halt meine Frau da war mit der Kleinen und mit dem Auto. Und aber das, auch das war für mich schlimm. Sie wollte ja sofort, dass ich mit dem Auto gleich fahre. Und auch das war sehr irritierend für mich, erstmal wieder das Gefühl reiz zu bekommen. Und auch wieder mit der Kupplung. Und das war echt schlimm für mich. Und vor allem auch dann ins gescheite Zuhause wieder zu kommen und auch zu sein und auch zu wissen, in dem Moment, bevor du durch diese Tür reingehst, dass alle da drinnen sind und auf dich warten. Ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Die haben ja quasi eine richtige Überraschungsparty da geplant. Also es war echt der Hammer. Also das bleibt auf jeden Fall für mich immer in Erinnerung und auf jeden Fall im Herzen. Also das war echt klasse für mich. Und
dann zurückzukommen und wieder in den Knast zu müssen, ist das dann eine Strafe?
Das war das Schlimmste für mich, ja. Mhm. Also ich war wirklich dabei zu überlegen, gut, ich wäre natürlich schön blöd, hätte ich jetzt gesagt, und da war ich kurz dabei, da habe ich auch zu Franzi, habe ich damals also meine Freundin kurz zur Küche mitgenommen, habe ihr gesagt, du pass auf, pack deine Sachen und nimm die Kleine, wir fahren jetzt erstmal nach Holland. Und weil ich habe ein Abkommen. Und weil ich komme ja ursprünglich aus Holland, bin ja damals dann nach Deutschland gekommen und habe ja auch den deutschen Pass. Aber ich habe, wie gesagt, immer noch zwei Nationalitäten, also habe immer noch den holländischen Pass. Und das wäre halt ein bisschen schwieriger gewesen für die Deutschen, auch wenn es quasi ein Abkommen mit den Schengen-Staaten gibt. Trotzdem hätten die mich nicht so einfach von Holland rausziehen können. Und da habe ich halt auch zu Franzi gesagt, komm, lass das machen, das ist mir scheißegal. Aber in dem Moment war mir halt wieder klar, pass auf, wenn du jetzt Scheiße baust, wenn du jetzt abhauen würdest und die erwischen dich irgendwann erwischen die dich immer, dann hast du erstens die Arschkarte gezogen, zweitens musst du trotzdem die Strafe absitzen, weil das wird ja nicht unterbrochen, und drittens würde ich dann nie wieder mehr Lockerung bekommen, geschweige denn Zweidritteltermin, dass ich eventuell Reststrafe bekomme und die auf Bewährung ausgesetzt wird. Und das hätte ich alles vergessen können. Dann hätte ich die restlichen Jahre hier dringend verbringen müssen. Und wie gesagt, sie wären ja dann noch fast 5 Jahre. Und das wäre für mich das Brutalste gewesen. Und von daher habe ich gesagt, okay, komm, lass stecken, das machen wir nicht. Und dafür habe ich mir auch gleich auf jeden Fall eine Backpfeife von meiner Freundin bekommen. Überhaupt auf den Gedanken, dass ich gekommen bin. Und nein, auf jeden Fall war es auch... Das war echt hart, vor allem dann wieder vor der Anstalt zu stehen und dann sich von der Familie zu verabschieden und großes Geheule und wie gesagt, auch Männer können heulen und naja, auf jeden Fall dann, wenn diese Tür wieder hinter dir zu ist und die Beamten vorne warten und dich dann erstmal abchecken, du musst ja komplett eine Leibesvisite machen für die Ersten, also für die Leute, die natürlich das erste Mal draußen sind, gibt es dann einen Paragraphen 84.2, das heißt, du musst dich komplett entblößen und dann wird halt überall geguckt, ob du irgendwas versteckt hast und total schlimm und das ist halt auch ziemlich krass und naja, und dann wenn du halt über den Hof läufst und so und Richtung Haus läufst und dann weißt, dass du im Haus bist und dann Richtung Zelle gehst, dich kurz fertig machst, nochmal alles dir besorgst und dann der Beamte hochkommt und sagt, okay, Mike, bis morgen und dann die Tür zu und Schlüssel, das ist dann fies. Und dann aus dem Gitter zu gucken und dann in die Richtung gucken, wo du ungefähr wohnst, und zu wissen, wo die jetzt gerade sind und wie schön es war, das ist schon hart, das ist echt übel. Und wie gesagt, du hast ja auch keine anderen Gedanken. Und das ist schon echt heftig.
Was wirst du bei deinem nächsten, wie heißt das, wenn du rauskommst?
Ausgang.
Was wirst du da machen?
Das kann ich dir sagen. Und zwar habe ich von meinem Sozialarbeiter ebenfalls die Chance bekommen, es gibt ja auch Urlaub, also den Paragraph 43 Strafvollzugsgesetz, der besagt, dass ich zum Beispiel Anspruch auf Urlaub habe und auch den 14er. Das heißt, dass ich quasi zu meinem Sozialarbeiter gehe und sage, okay, pass auf, da und da sind bestimmte Tage und ich bin ja dann so und so lange jetzt bei euch arbeiten gewesen und jeden, man rechnet so ungefähr 1,5 Monate, 2 Monate, kriege ich ein 43er. Also von der Arbeit geschenkt. Und wenn ich quasi 3 Jahr arbeiten war, dann habe ich ungefähr 6, 7 43er. Und das kann man sich ja ausrechnen jetzt über die drei Jahre. Also momentan habe ich 19 43er und davon kann ich sagen, okay, passen Sie auf, ich möchte jetzt Freitag von 16 Uhr bis Sonntag bis 16 Uhr oder sagen wir Montag bis 16 Uhr raus und dann werden hier die 43er angerechnet plus 24 Stunden Urlaubstag angerechnet und dann kann ich quasi von Freitag von 16 Uhr bis Montag bis 16 Uhr rausgehen. Und das habe ich jetzt auch gemacht, weil nette Freunde von uns Karten geschenkt haben für Deutschland sucht einen Superstar. Und da musste ich mir, wie gesagt, auch die Genehmigung holen für Köln, dass ich nach Köln runter darf. Aber wie gesagt, das ist das Schöne hier in Deutschland, dass halt das Gesetz ist, solange ich mich halt in Deutschland aufhalte, solange passiert mir auch nichts. Wie gesagt, ich muss halt angeben in meinen Antrag, wo ich mich ungefähr aufhalte und muss auch eine Telefonnummer mitgeben, falls irgendwas ist, dass sie mich auch erreichen können. Und wie gesagt, jetzt gehe ich am Freitag um 16 Uhr raus. Und dann treffen wir uns mit Freunden und Familie und fahren dann abends runter mit der Bahn nach Köln und machen dann noch einen schönen, kommt drauf an, wann wir da sind, aber dann werden wir uns am nächsten Tag dann nach dem Frühstück dann nochmal Köln schön angucken und wenn dann peu à peu so ab 17 Uhr, 17.30 Uhr dann zum Kolonium gehen und dann uns dann auf jeden Fall das Viertelfinale anschauen von Deutschland sucht einen Superstar. Und das ist auch wieder schön, einfach so zu wissen, gut, du bist jetzt 3 Tage raus, und auch einmal kurz dieses Knastleben vergessen. Also das ist eigentlich das Schönste. Das waren ja auch jetzt, wie gesagt, letzte Woche Samstag, diese 12 Stunden, die waren ja echt der Hammer. Also du vergisst total, dass du draußen bist und dass du eigentlich im Knast bist. Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich freue mich jetzt total auf übermorgen, auf Freitag und schönen Samstag dann auch halt da unten in Köln ein paar Freunde treffen. Und vor allem freue ich mich auch auf die Show. Ja, und dann am Sonntag fahren wir dann langsam zurück nach Berlin und am Montag werde ich dann noch schön die Zeit genießen und dann gehe ich um 16 Uhr wieder rein und am nächsten Tag, Dienstag, fängt also so wieder der erste Arbeitstag bei uns hier an und dann gehe ich halt wieder arbeiten.
Ich gratuliere.
Danke, danke.
Und danke für deinen Anruf.
Ja, ich danke auch.
Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal.
Alter, mach's gut, Mike. Ciao.
Ciao. Tschüss.
Irre. Geschichten gibt's. 0880 5 mal die 5 ist unsere Nummer. Es ist freie Themenwahl, das heißt, wer anruft, bestimmt, worüber jeweils geredet wird. Und Frauen werden bevorzugt behandelt. Es rufen trotzdem nicht genug an, aber immerhin eine. Und das ist die Laura. Hallo Laura.
Juhu.
Juhu.
Frauen vor. Finde ich gut.
Was findest du gut? Frauen vor.
Frauen vor ist eine super Sache.
Ja, das liegt hauptsächlich übrigens auch daran, also nicht, dass ich jetzt irgendwie hier Gender-Zeugs betreiben würde, sondern ich bin einfach nur eine Hete.
Ach so.
Ja. Hm. Aber ist ja auch okay. Ich halte Frauen auf die Türen auf. Ich halte Frauen auf die Tür auf und solche Sachen. Ja, ich mach sowas.
Nicht gut, sehr schön.
Laura, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, ich habe vorhin, als ich eingeschaltet habe, Gebärdensprache gehört und dachte, Mensch, ja, mein Thema.
auch dein Thema. Johannas Thema war das ja auch. Ich habe lange nicht mehr so viel auf einen Haufen gelernt. Also Gebärdensprache war mir ja völlig fremd.
Ja. Ja, ich studiere Gebärdensprache, das kann man nämlich auch.
Wie, auf Diplom oder Bachelor? Oder
richtig, Bachelor, ja. Das gibt in Deutschland tatsächlich in 4 Unis, soweit ich informiert bin. In der Regel Gebärdensprachdolmetschen, ne? Also sind dann gerade die bei Phoenix dann sind oder so. Mhm. Die haben in der Regel studiert. Ich in Berlin studiere Deaf Studies, also das ist dann quasi Sprache und Kultur der Gehörlosengemeinschaft. Auf Bachelor und dann der Master ist dann Gebärdensprachdolmetschen.
Wie kommst du auf die Idee, das zu studieren?
Kommt mehr so durch meine Aufwachsen quasi. Also mein bester Freund ist taubblind.
Mm.
Und ja, ne, da war Gebärdensprache nicht so weit weg. Ich weiß nicht, ob du dieses Lawman kennst. Das ist so dieses Fingeralphabet, was man so auf den Fingern aufführt. Das ist.
Aber wie, entschuldige, der sieht nichts und der hört nichts.
Genau.
Wie geht denn das? Also ich denke gerade so, okay, ja gut, wenn du nichts hörst, kannst du ja immerhin noch Gebärdensprache machen. Wenn du nichts siehst, kannst du ja immerhin, also das ist ja, da kannst du der kann ja weder reden noch gucken. Also wie kommuniziert er, wie verständigt er sich, wie kommt er klar?
Also wir kommunizieren über dieses Lawman gerade, also das ist, musst du dir vorstellen, du nimmst eine von deinen Händen und legst sie quasi mit dem Handrücken irgendwie auf den Tisch zum Beispiel. Und ich quasi als Sehender oder der dir was sagen möchte, schreibe das einfach quasi in die Hand mit so verschiedenen Punkten oder Linien, die einfach konventionalisiert sind. Also wo ich einfach weiß, zum Beispiel, wenn ich einen Punkt auf den Daumen mache, ist das A. Und dann nehme ich den nächsten Finger, das dann ist E, I, O, U. Das
aber ist schon mal die Vokale. Er muss aber doch auch irgendwie diese Sprache erstmal gelernt haben. Also aber wie vermittelt man jemandem, der nicht sagen kann, ja oder nein oder sowas, wie vermittelt man sowas? Also wo setzt man da an, diese Sprache überhaupt erstmal beizubringen?
Naja, im Prinzip wie bei Babys, ne? Also mein bester Freund hatte das Glück jetzt so im Nachhinein, dass er erst mit 8 Jahren taub und erblindet ist.
Okay, das heißt, da war so eine Substanz schon da auf dem.
Genau. Ansonsten fängst du an wie bei kleinen Kindern. Also mit Babys spricht man ja auch ganz normal, wenn sie gesund geboren sind, spricht man mit ihnen ja auch, obwohl sie es nicht verstehen. Also fängst du halt mit einem taubblinden Kind auch an, einfach zu lormen und einfach ihm Infos zu geben, auch wenn er damit noch nichts anfangen kann. Irgendwann wird es verstehen.
Ah.
Mhm. Ja.
Faszinierend.
Ja. So ist das. Ja, und warum ich eigentlich angerufen habe, und zwar ging es vorhin um das Thema Schule. Und ihr habt euch doch gefragt, ob es da eigentlich spezielle Schulen gibt.
Schulen für Gehörlose, genau.
Mhm. Genau, ja, die gibt es durchaus. Dann habt ihr aber, fand ich sehr witzig, und zwar habt ihr dann drüber gesprochen, naja, es geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht ein taubes Kind irgendwie in eine hörende Schule stecken, in eine Regelschule, das kriegt ja da gar nichts mit. Ja, jetzt gibt es Schulen für taube Kinder, das stimmt. Allerdings ist in Deutschland immer noch das Konzept weitestgehend so, dass die Lehrer an tauben Schulen tatsächlich selber auch keine Gebärdensprache sprechen.
Ach.
Ja.
Aber warum? Dann kann man die aber doch auch in völlig normale Schulen setzen.
Ja, theoretisch schon. Wobei, in tauben Schulen ist es halt zum Beispiel dann oft so, ich habe ein Praktikum gemacht in so einer Schule, und habe mich mit der Mathelehrerin unterhalten und die meinte, ja, das mit der Gebärdensprache, ach, das ist nicht so. Das fange ich jetzt auch nicht mehr an. Die Kinder, die haben jetzt eh alle ein Cochlea-Implantat, das ist ja jetzt dann auch Quatsch. Die Gehörlosen, die sind jetzt dann sowieso bald ausgestorben. Und ich dachte, ah, super, schön, dass ich dann gerade Dolmetscher studiere, dann sollte ich mir ganz schnell einen neuen Beruf suchen. Das ist also tatsächlich ziemlich heftig. Und die meinte dann, eigentlich so das mit dem Rechnen und so, das ist ja ganz schön, aber meistens verstehen die das ja sowieso nicht so richtig. Deswegen konzentriere ich mich jetzt mehr darauf, dass die Kinder lernen, die Zahlen richtig auszusprechen und sauber vom Mund abzusehen. Und ich dachte so, ja super, da werden die bestimmt ganz toll Mathe lernen.
Ja.
So, und dann kannst du dir vorstellen, was sie dann in Deutsch machen, ne? Logisch. Die üben dann nicht ganz fleißig irgendwie sauber lesen und so. Ja, sondern die üben dann die Texte vorzulesen. Taube Kinder, die sich nicht hören, üben vorlesen. Super Sache.
Warum passiert sowas? Also wer hat da gepatzt?
Ich glaube, das liegt in der geschichtlichen Entwicklung ganz stark. Also ne, Gebärdensprache ist einfach mal für einen Hörenden völlig abstrus. Also wenn man das sieht, das ist ja, man versteht es zum einen nicht, logisch. Und es ist einfach diese Modalität, dieses Visuelle, das sind wir ja einfach nicht gewöhnt. Und naja, ich glaube, dann hieß es halt einfach, wer nicht spricht, der denkt ja auch nicht, ne? So Kant und Herder und so. Wenn ich spricht, der denkt nicht, naja, und wenn ich denke, der ist dumm, und dann sind die auch nicht bildungsfähig. Naja, logisch. Und wer nicht bildungsfähig ist, dann müssen wir erstmal gucken, dass der anfängt irgendwie zu sprechen, damit er dann auch denkt und dann können wir den bilden. So.
Das heißt, Sie anerkennen gar nicht, dass Gebärdensprache Sprache ist.
Genau. Also das haben wir auch in Deutschland tatsächlich erst 2002 haben wir das erst geschafft, Gebärdensprache als eigenständige und vollständige Sprache anzuerkennen.
Mhm.
2002, also ist quasi vorgestern.
Da habe ich jetzt aber auch nicht mit gerechnet. Ja,
ja, die Schweiz zum Beispiel hat es noch gar nicht anerkannt. Also es ist noch nicht mal in allen europäischen Ländern ihre jeweils nationale Gebärdensprache anerkannt. Das ist auch total krass.
Tja.
Mhm. Ja, so ist das. Ich dachte, ich erzähle das nochmal mit den Schulen, weil das ganz viele nicht wissen.
Ich verstehe tatsächlich nicht, warum dann nicht einfach hingegangen wird und gesagt wird, ja gut, wenn die sowieso nicht in ihren gehörlosen Schulen Gebärdensprache lernen, sondern da vorne irgendwelche Leute stehen, die vielleicht noch nicht mal Gebärdensprache können, dann kann man sie ja wirklich auch in stinknormale Schulen setzen und vorne vielleicht noch einen Gebärdensprachendolmetscher hinstellen oder sowas.
Ja, das wäre tatsächlich auch manchmal sinnvoller. Das haben sogar gerade ein paar Familien geschafft, wirklich ihre Kinder integrativ mit Dolmetscher in eine Regelschule zu stecken. Ja, das Problem ist natürlich, ne, dann hast du da irgendwie eine Klasse mit 20, 30 hörenden Kindern und alle sprechen und alle hören. Mhm. Und dann unterhalten die sich über Musik und dann steckst du da so ein taubes Kind rein. Naja, und das ist halt einfach dann irgendwie das einzige Kind, das eben nichts hört. Wie doof. Also so Identitätsentwicklung und gerade so, ich glaube, darüber habt ihr auch noch nicht gesprochen, und zwar aus Sprache entsteht ja auch mal Kultur und die Taubenkultur ist wahnsinnig reich. Also gerade das, was Johanna hat es, glaube ich, erzählt mit den Gebärdensprachfestivals und so, da gibt es ganze Poesiezweige und so, das ist total Wahnsinn. Und diese ganze Kultur, das kriegt natürlich ein taubes Kind, das einfach hörende Eltern und eine hörende Regelschule besucht, kriegt das ja so gar nicht mit. Also das ist so ein bisschen Identitätsverlust, der dann einfach ganz schnell passiert, ne?
Ja, beziehungsweise überhaupt keine Identitätsbildung, ne?
Ja,
also ist
genau.
Noch nicht mal was, ist noch nicht mal ein Verlust.
Ja, genau. Das ist halt ganz schwierig.
Wie geht man denn dann idealerweise mit dem Problem um, also mit dem Problem Gehörlosigkeit? Vernünftige Gehörlosenschulen, wäre das dann die Lösung?
Das wäre auf jeden Fall ein guter Ansatz, weil sich dadurch natürlich auch durch eine starke Jugend einfach auch eine starke Gemeinschaft wieder ausbilden kann. Logisch. Und dadurch auch einfach wieder mehr, ja, sich Gehör verschafft werden kann sozusagen, ne? Also das Problem fängt schon dabei an, dass gerade was, da hat, glaube ich, auch Johanna erzählt, dass es nur für ganz wenige Bereiche eine Dolmetscherfinanzierung gibt. Also zum einen gibt es super wenig Gebärdensprachdolmetscher. Die aktuelle Liste in Berlin hat 26 Gebärdensprachdolmetscher, 26, und man spricht so von etwa 6.000 bis 10.000 tauben Menschen in Berlin, die auf Dolmetscher angewiesen sind.
Aber taub sagt man nicht, habe ich mir mal sagen lassen.
Ja, das ist eine ganz spannende Diskussion, und zwar ist taub eigentlich so das soziokulturelle Modell. Also taub ist jemand, der natürlich einen Hörschaden hat von der medizinischen Perspektive, der aber gebärdensprachkompetent ist, das auch so als seine Muttersprache, als seine Alltagssprache benutzt und sich politisch mehr oder weniger engagiert, also auch irgendwie von seiner Einstellung her dafür einsetzt und eben soziologisch im Prinzip, also auf Veranstaltungen ist und so weiter, der so die Werte verkörpert. Und ja, gehörlos ist halt mehr so dieses Gehörlos, da fehlt irgendwas. Das Gehör funktioniert halt nicht. Also so ein bisschen wie hörgeschädigt oder hörbehindert, so diese medizinischen Begriffe. Mhm. Und deshalb spricht man jetzt wieder mehr in der Tendenz zu taub und Taubenkultur und so.
Aha.
So ist das. Ja, ist auch so ein bisschen der deutsche Sonderfall. Irgendwie alle anderen haben halt einfach nur das Stumm weggelassen. Aus Taubstumm haben sie einfach nur taub gemacht.
Mhm.
Ja, und wir haben irgendwie gehörlos erfunden. Keiner weiß warum, aber boah, ist so.
Weil wir konnten.
Genau, ja.
Was willst du mal werden, wenn du groß bist?
Wenn ich groß bin, dann bin ich hoffentlich Gebärdensprachdolmetscherin. Und ich bin da so ein bisschen ambitioniert, glaube ich, weil ich fange jetzt dann noch ein Doppelstudium an. Und zwar kann man an der Humboldt-Uni, ich glaube sogar als einzige oder als eine der ganz wenigen Unis in Deutschland, Audio-Gebärdensprachpädagogik studieren.
Audio-Gebärdensprachpädagogik?
Genau, das ist dann quasi Lehramt für Sonderschulen, soweit ich informiert bin bis jetzt. Und dann hat man quasi nur einen Unterrichtsfach und kann dann Gebärdensprache, diese lautsprachbegleitenden Gebärden gibt es. Also Gebärdensprache an sich hat ja eine ganz eigene Grammatik und so, ne? Und man kann aber theoretisch zum Beispiel mit schwerhörigen Kindern macht man das ganz oft einfach besprechen und gleichzeitig für jedes oder fast jedes Wort einfach eine Gebärde aus der Gebärdensprache benutzen.
Mhm.
Das ist halt, das so ein bisschen zu visualisieren, ist super praktisch, gerade wenn man zum Beispiel bilingualen Unterricht macht. Also es gibt so 3-4 Schulen in Deutschland, sage ich jetzt einfach mal, die tatsächlich sich sehr bemühen, bilingualen Unterricht zu machen, also mit Lautsprache und Gebärdensprache. Das klappt auch echt gut, sind halt einfach zu wenig. Und dafür ist zum Beispiel lautsprachbegleitendes Gebärden total praktisch. Oder wenn man gleichzeitig mit Hörenden und mit Taben irgendwie sich unterhalten will, dann gibt es durchaus viele Taube, die das einfach gut verstehen. Es gibt natürlich ein paar, die sagen, doof, kann ich auch sehr gut verstehen. Also beides. Ja. Genau. Und wenn ich das kann, dann bin ich hoffentlich Lehrer und Dolmetscher. Und dann gucke ich mal, wie ich weitermache.
Okay. Okay, weil ich hatte mich nur gefragt, so was wird man da, was macht man da für einen Beruf draus? Weil das ist ja jetzt nicht wirklich was, was man studiert, weil es einen interessiert, so wie, keine Ahnung.
Doch schon, wir haben schon einige, die irgendwie sagen, ich gucke jetzt erstmal, wohin mich die Sprache und die Kultur so verschlägt.
Ich hätte gedacht, dass es ein Studium ist, dass man studiert, um einen bestimmten Beruf zu ergreifen dann hinten raus.
Ich glaube, das sind dann eher die wirklich direkt Gebärdensprachdolmetschen studieren. Also das gibt auch den BA direkt Gebärdensprachdolmetschen. Und wir in Berlin an der Humboldt-Uni, wir müssen halt erstmal quasi Sprache und Kultur machen und können dann den Master an Dolmetschen machen. Und in der Regel ist es so, dass ganz viele anfangen und sagen, ich werde Dolmetscher. Und dann irgendwann so im dritten, vierten Semester kommt dann so, oh Mensch, Frühförderung ist eigentlich noch viel spannender. Gerade so der Bereich mit dem Cochlea-Implantat, was ihr vorhin hattet, dass eben oft einfach die medizinische Beratung ganz, ganz schwierig ist. Also dass einfach diese Aufklärung von der medizinischen Seite natürlich schwierig ist. Also ich habe eine Kommilitonin, die hat ein taubes Kind geboren, hatte vorher überhaupt nichts mit der Kultur oder mit Gebärdensprache zu tun oder so und ist dann zu den Ärzten gegangen. Die haben gesagt, ach, Gebärdensprache, hören Sie bloß auf. Das ist totale Geldmacherei. Jetzt haben die Behinderten entdeckt, dass sie mit ihrem Gefuchtel Geld verdienen können. Und jetzt versuchen sie, den Leuten zu verkaufen, das sei eine Sprache. Und das müssen wir uns teilweise in Vorlesungen anhören, wo wir denken, so, Entschuldigung, wo bleibt jetzt hier irgendwie der wissenschaftliche Anspruch? Ist ganz schwierig.
Ja. da geht so, ist gerade so ein Freund von mir sagt immer New World Approaching. Ich hätte noch nicht mal ansatzweise gedacht, dass die Welt der Tauben oder Gehörlosen mit allem, was da so passiert, mit allem, was da so lernen kann und mit allen Vorurteilen, die da so unterwegs sind, dass die so groß und so bunt ist.
Ja.
Das finde ich eigentlich das faszinierende Ergebnis dieser Sendung heute schon.
Ja, sehr schön.
Ja. Laura, ich danke dir.
Gerne.
Und eine gute Nacht noch.
Ja. Ebenso.
Danke.
Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
0880 5x5, das ist unsere Nummer. Und heute ist freie Themen, weil das heißt, wer anruft, darf sagen, worüber geredet werden soll. Und dann gucken wir mal, ob und wie lange wir darüber reden. 0880 5x5. Wo sind wir denn? Ach, wir bleiben einfach mal so ein bisschen in dem Orbit hier. Max aus Tübingen.
Genau.
Was hast du für ein Thema mitgebracht?
Ja, ich wollte vorher auch nochmal zu dem Thema von Johanna eben, also die ja schön, wie schon ein paar Mal gehört, über die Gehörlosen diskutiert hat. Da kam eben der schöne Satz, dass Behinderte, geistig Behinderte eben immer als dumm abgestempelt werden.
Und ich habe gesagt, körperlich behindert, wer körperbehindert ist, muss auch geistig behindert sein.
Ja, genau, das eben. Und das ja, allgemein, ich wollte dann eben das Thema aufgreifen, dass geistig Behinderte sofort als dumm und eben nicht teilweise sogar, also böse gesagt, als nicht lebenswert betrachtet werden. Und ich habe eben mein Zivi auf dem Bauernhof gemacht, wo geistig behinderte Menschen im Alter zwischen 16 und ich glaube der älteste war an die 70 eben betreut wurden und da beim Arbeiten den er unterstützt wurde. Und ich habe da Erfahrungen gesammelt, die mir heute echt teilweise einiges bringen, gerade Führungsqualitäten. Es ist natürlich nicht immer ganz einfach, mit solchen Leuten zu arbeiten.
Warum
aber nicht? Eben dass die Leute dumm sind, das stimmt einfach nicht. Also was ich gemerkt habe, ist, wenn man mit Leuten arbeitet, die was ich immer schlimm finde, ist, also geistig behinderte Menschen, die meisten sind geistig behindert geboren worden, diese Leute lernen leider keinerlei Intimsphäre kennen. Die werden von Anfang an mit allem betreut. Denen muss man beibringen, wenn sie dann mal erwachsen sind, dass man nicht einfach nackt über den Hof rennt und ähnliches. Aber es sind von Grund auf eben durch dieses kleine Problem eben auch ehrliche Menschen. So, wenn man dann da morgens zur Arbeit geht und einer von denen hat schlechte Laune, hat irgendwie Probleme in der Beziehung, ja, was viele Leute auch nicht wissen, die Leute führen Beziehungen, haben teilweise sogar Kinder und können sich sogar um die kümmern, natürlich mit Unterstützung. Und die sind auch nicht behindert, die Kinder dann, und also halten auch den Kontakt zu ihren Eltern, habe ich da auch mitgekriegt, dass ja eben, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, ich habe heute einen Scheißtag, lass mich bitte einfach in Ruhe, man muss nicht überlegen, man muss nicht deuten, man geht einfach zur Arbeit, arbeitet mit denen, unterstützt sie, wo man kann, und ach, ich hatte einen Heidenspaß da damit und ich habe viel von diesen Leuten gelernt. Und gerade also Autisten fand ich sehr, sehr interessant, da habe ich auch noch ein paar Sachen durchgelesen und ja, deswegen zum Thema dumm, weswegen ich angerufen habe. Wir waren in Hamburg im Hafen und ja, die habe ich ja vorher schon kurz erzählt, eben eine Führung gemacht und dann war da ein schöner Lastenkran Und dann hat unser Führer uns erzählt, aus was für eine Struktur der ist und bla bla bla. Und einer unserer Autisten hatte eben so eine wunderbare mathematische Inselbegabung. Also der Führer meinte dann so, ja, ist aus S235, hat 60 Grad Winkel und Abmessungen, was weiß ich, wie viel Millimeter mal wie viel Millimeter. Und unser Autist dann so, ja, der kann so mit 60 Tonnen tragen. Und der Führer, ja, genau. Und in dem Moment ist ihm dann das erste Mal selber gekommen, so, der kann das eigentlich gar nicht wissen. Und er hatte das eben schnell im Kopf ausgerechnet, wo bei der Kranauslegung wahrscheinlich 2 Ingenieure dran waren oder 3.
Die Frage, die ich die ganze Zeit im Kopf habe, ist, was ist eigentlich Dummheit?
Das ist, ja, wie definiert man das?
Ja.
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ja, also meine Erfahrung, die ich da aus meinem Ziel gezogen habe, ist, jeder Mensch hat irgendeine Begabung, man muss sie nur finden. Und also Dummheit ist einfach leider in der Zwischenzeit so definiert, wenn du im Leben nicht irgendwie Macht oder Geld oder irgendwas, was Ansehen bei anderen erreicht. Oder
das ist Dummheit? Das Ansehen, nee, das ist doch nicht Dummheit.
Ich finde schon leider, dann heißt es irgendwann, ja, der war halt nicht gut genug oder nicht klug genug, um das und das zu erreichen. Das wird leider nicht mehr akzeptiert. Also ich habe auch eine normale Lehre gemacht, ich studiere gerade noch und habe dann geschichtet. Und dann, da gab es Leute, die waren normal glücklich als ungelernte Arbeiter, haben da damit ihre Familie ernährt. Und wenn dann wieder die Diskussion kam, dann saß man da mal wieder rum und dann irgendwann, ja, wenn die doch das und das gemacht hätten, dann die könnten doch und dies und jenes. Ja, dem fehlt halt an Intelligenz. Irgendwann kommt immer so ein Spruch leider. Oder sehr, sehr häufig.
Ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, was Dummheit ist. Ich muss es mir aufschreiben, vielleicht merke ich mir das dann besser. Was ist Dummheit?
Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich das Internet offen.
Ja, aber das ist mir jetzt irgendwie zu blöd, da jetzt im Internet irgendwie parallel zu lesen, weil ich bin auch schon ziemlich müde. Wenn ich mich jetzt noch auf was anderes konzentriere als aufs Gespräch, dann kriege ich überhaupt nichts mehr mit. Von daher ist das eine schlechte Idee, jetzt mal im Internet zu lesen, was Dummheit sein könnte. Beziehungsweise wie die Wikipedia Dummheit definiert ist. Dann immer noch die Frage, ob das was ist, womit man einverstanden ist.
Ja, das stimmt allerdings. Wahrscheinlich gibt es hier wieder 20 verschiedene.
Wie bist du auf die Idee gekommen, damals deinen Zivildienst mit geistig Behinderten zu machen? Weil das ist ja, wenn man da noch keinen Kontakt zu hatte, ist das ja wirklich, also von außen, sag ich mal, sieht das ja aus wie unglaublich anstrengend, unglaublich schwierig, nicht zu leistende Aufgabe und so.
Nee, ist es überhaupt nicht. Also ich bin auf die Idee gekommen, da ein guter Freund von meinem Vater in der Organisation, also es ist über FS Kinderdorf geregelt, gearbeitet. Und ich, ja, als Kind eben im Bauernhof, ich war da, glaube ich, das erste Mal, da war ich 5 oder 6. Und habe dann da eben auch schon mit den Behinderten zu tun gehabt. Und ja, meine Eltern, also ich habe da nie irgendwie so dieses, das sind schlechtere Menschen oder sowas gekriegt, sondern eher immer relativ nah. Und also meine Mutter organisiert da auch einiges für behinderte Leute. In Wolfhausen gibt es ja eine große KBF.
Was gibt's wo?
Ja, in dem Ort, in dem ich wohne, KBF, Körperbehindertenförderung heißt, also KBF ist die Abkürzung, große Zivildienststelle auch hier in der Gegend. Und eben, da sind auch viele geistig Behinderte. Und ja, dadurch bin ich dann da auf die Idee gekommen und ich wollte es nicht bei mir in der Gegend machen, in der Heimat, wenn ich die Chance habe, da irgendwie ein bisschen wegzukommen. Deswegen bin ich dann in Richtung Hamburg gegangen und es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht. Man muss einfach mal, man macht alles mit denen. Dann geht man mit denen schwimmen an einem schönen Tag. Also war ein Bauernhof mit Kühen. Die Viecher mussten halt immer versorgt werden. Und wenn die dann versorgt waren, dann hat man halt irgendwann um 11 gesagt, okay, komm, wir fahren noch schnell beim Supermarkt vorbei, holen ein bisschen Eis, was zu trinken. Und dann geht man mit denen an den See, damit die dann auch einen schönen Tag haben. Aber das Tagesgeschäft wurde dann trotzdem immer erledigt. Und es war auch so, dass dann am Wochenende hat man gesagt, okay, dann musste immer ein Betreuer kommen. Und dann 6 von denen Betreuten waren da und die haben gearbeitet. Und der Betreuer war eigentlich nur noch da und hat mitgeholfen natürlich und kurz geguckt, ist alles in Ordnung, was bei mir eigentlich immer der Fall war. Natürlich kam halt ab und zu auch mal vor, dass eine Kuh krank ist oder so, dass man dann einen Tierarzt rufen muss. Und also die haben eigentlich schon nahezu alles selbstständig gemacht. Die wohnen dann da auch in Wohngemeinschaften mit Hauseltern. Also es ist halt ein Ehepaar, das die dann da betreut und beim Kochen hilft und so. Aber die organisieren sich selbstständig. Wir hatten sogar ein paar von den Betreuten, die einen Führerschein hatten. Was ich eigentlich da auch sehr, sehr faszinierend fand. Also nicht möglich, also waren nicht fähig, sich selber komplett zu versorgen, aber eben doch wieder klug genug, womit wir wieder beim Thema wären, einen Führerschein zu machen. Und ja,
da ist wieder diese.
Ja.
Hat diese Erfahrung irgendwelche Auswirkungen auf deine Berufswahl gehabt eigentlich?
Ja, ich habe es mir überlegt, ob ich irgendwas in die Richtung studiere. Aber also ich studiere jetzt Maschinenbau.
Mhm.
Und ich habe damals mit meinem Chef ein ziemlich langes Gespräch gehabt. Und der hat mir dann gemeint, so, ja, oder zu mir gemeint, ja, das könnte was für dich sein, aber bei mir liegt eher das Technische. Also Mathe, Physik war immer mein Ding. Und das Schrauberische halt irgendwo dran oben basteln. Und er hat dann gemeint, so, ja, wenn du irgendwas in die soziale Richtung studierst, dann bist du da gebunden. Wenn du jetzt ein Maschinenbau- oder Elektronikstudium oder irgendwas in die Richtung machst, dann hast du eine Grundlage und dann kannst du in irgendeiner Werkstatt anfangen, wo du eben mit behinderten Menschen arbeitest. Und nebenher geht es dann in anderthalb Jahren, glaube ich, eben so eine Art Eignungsprüfung als Betreuer zu machen.
Mhm.
Und dann bin ich offiziell auch berechtigt, die Werkstatt dann zu führen. Das heißt, also in die eine Richtung wäre es eine Einbahnstraße und so wie ich es jetzt mache, habe ich beide Möglichkeiten offen, dass ich mich dann später, falls ich mich dann doch anders entscheide, eben in eine andere Richtung orientiere.
Gute Idee.
Ja, und das habe ich dann auch zu ihm gesagt. Also, und daher habe ich mich dann auch, also mitunter wegen dieser Aussage für Maschinenbau entschieden.
Max, ich danke für deinen Anruf.
Wunderbar, ich auch.
Einen
auch schönen Abend noch.
Dir auch, tschüss.
Ciao.
Und ne, wo wir bei Behinderungen sind, bleiben wir doch kurz noch da. Namens Stefan.
Namens Holger.
Was für Behinderung was für eine Behinderung ist deine, beziehungsweise dein Thema?
Also ich selber habe, glaube ich, außer einer netten Links-Rechts-Schwäche keine Behinderung.
Das heißt, man muss dir morgens, also eine Freundin von mir, bei der ist das so, der musste ich morgens immer sagen, das ist rechts, und dann wusste die das für den Rest des Tages. Aber wenn ich ihr das nicht gesagt habe, hat die das immer verwechselt.
Ach, schön wäre es, wenn es einmal morgen reichen würde. Also gestern beim Fahrradausflug meinte ich auch mal wieder, ja, und jetzt müssen wir nach links abbiegen, und dann meinte meine Begleiterin, ah, das andere links.
Oh, scheiße. Okay.
Ja,
wie kommt das eigentlich, dass man so ein, ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also wie kommt das, dass du nicht weißt, dass rechts ist, wo der Daumen links ist?
Ich weiß es, wenn ich drüber nachdenke.
Ja.
Aber wenn ich sozusagen aus dem Bauch heraus sage, dann gibt es eine gewisse Fehlerquote, so wie ich sie in anderen Bereichen nie hätte.
Witzig, ne?
Ja, keine Ahnung. Da müsste man einen Neurobiologen fragen, was da falsch verdrahtet ist.
Mhm.
Ich hatte angerufen, als du mit Johanna bei der Frage warst, ob blinde Schüler integriert unterrichtet werden können.
Mhm.
Weil ich zurzeit an einer Schule tätig bin, wo auch ein blinder Schüler integrativ unterrichtet wird.
Du bist Lehrer?
Nein, ich bin als Hilfskraft im Computerraum tätig,
okay.
Aber dadurch habe ich natürlich auch mit dem blinden Schüler, der halt viel mit dem Computer macht, mehr zu tun. Und ich habe mich mal mit seiner Lehrerin darüber unterhalten. Wir haben in Deutschland inzwischen relativ wenig Geburtsblinde. Blindheit ist eine Behinderung, die sehr stark in den Kriegen verbreitet war. Deswegen war das nach den Kriegen sehr stark. Und die Geburtsblinden, die es gibt, kann man das inzwischen relativ früh erkennen und das auch operativ behandeln. Also zum Beispiel bei dem Schüler, den wir haben, der hat einen jüngeren Bruder. Und da man nach der Geburt des Schülers wusste, welches Problem es da gibt, konnte man seinen jüngeren Bruder nach der Geburt operativ behandeln. Der ist normal sehender.
Mhm.
So, das ist also es gibt erstmal relativ wenig Geburtsblinde. Und dann erklärte mir die Lehrerin, geht Blindheit dann doch noch relativ häufig mit geistigen Behinderungen einher.
Ach.
Sodass, also Mehrfachbehinderungen sind ja nichts Seltenes. Sodass also, es gibt irgendwie in ganz Berlin, die hatte mir die Zahl genannt, also es war eine maximal zweistellige Zahl von blinden Schülern, die man überhaupt integrativ beschulen kann, weil sie sozusagen
über hinreichende kognitive Fähigkeiten verfügen.
Genau.
Mhm. Und ich habe echt nicht gedacht jetzt.
Mhm. Ja, war ich auch sehr überrascht, als ich das gelernt habe. Und das macht allerdings ein gewisses Problem dann im Bereich der Oberschulen.
Mhm.
Ja, und ja, der Schüler hat halt, also ich bin an einer integrativen Grundschule tätig, da sind also sowieso Kinder mit den verschiedensten Förderschwerpunkten. Also alles eben von Körperbehinderten, egal ob jetzt gehbehindert, Rollstuhlfahrer oder eben der Blinde oder auch, wir haben auch einen Schüler mit dem Cochlea-Implantat.
Mhm.
Das ist übrigens sehr interessant, wenn der an den Computer muss, wo andere sich einen Kopfhörer aufsetzen.
Was macht der dann?
Na, der hat einen Adapter, den du dann da...
Auch abgefahren.
Ja, also das ist dann... als ich das erste Mal den Adapter ansetzte, war ich ein bisschen zögerlich, weil ich hatte das Gefühl, dass sozusagen dieses Kästchen am Kopf sei irgendwie am Kopf verschraubt oder ist ja ein Stirnband. Mhm. Ne?
Mhm.
Und dann hast du halt hinten an diesem Adapter ist ein steckst das Kabel rein, dass du dann auf der anderen Stelle eben in den Kopfhörerausgang steckst.
Mhm.
Ja? Ganz unkompliziert. Aber in der Tat hatte Johanna, glaube ich, darauf hingewiesen, das Thema Spracherwerb bleibt natürlich trotzdem noch. Ja, das ist jetzt, also das Implantat ist eine Hilfe, um den Hörnerv anzuregen, aber das Problem Spracherwerb bleibt natürlich auch für diese Kinder weiterhin.
Klar.
Ja, aber ich war ja gerade bei der Frage des blinden Schülers, also für die behinderten Schüler sind dann neben den normalen Lehrern und den Sonderpädagogen, die in jeder Klasse da sind, haben wir auch Schulhelfer, leider immer zu wenig. Der Senat sagt zwar, wir wollen integrativ beschulen, aber die Zahl der Schulhelfer, der Einzelfallhelfer für Kinder mit Förderbedarf, die wurde gekürzt in den letzten Jahren.
Ja klar, sind ja nur Behinderte. Ne?
Und ja, das ist ein echt schwieriges Thema, weil...
Habe ich mitbekommen, da gab's ein bisschen Entrüstung im Netz auch.
Auch Unterschriftensammlungen und Ähnliches, weil es gibt halt einige von den Förderkindern, die ohne diesen Schulhelfer deutlich stärker aufgeschmissen sind. Ne? Also der blinde Schüler ist noch relativ selbstständig, aber auch er braucht natürlich jemanden, der zum Beispiel die normalen Arbeitsblätter ihm abtippt in Brailleschrift.
Ja.
Ja, beziehungsweise er hat natürlich eine Braillezeile an seinem Rechner, aber nicht jedes Dokument kannst du auf Braillezeile lesen. Ja, also die umso mehr Formatierung du in dein Textdokument reinbaust.
Ach so, ja, okay. Ich habe gerade überlegt, wieso nicht? Ja, aber klar. Hm.
Ja, also versuch mal eine Multiple-Choice-Tabelle oder sowas auf Braillezeile auszugeben.
Ich habe noch nie überhaupt mal mir Gedanken darüber gemacht, wie man Dinge auf Braillezeile ausgibt. Also ja. Von daher.
Ja. Und also ich erlebe das, weil wir, der Junge hat seinen von der Krankenkasse finanzierten Braille-Drucker halt an die Schule gestellt, weil er da am häufigsten gebraucht wird. Und wir helfen dann den Lehrern manchmal Dokumente ausdrucken und kannst halt ein RTF ausdrucken und du kannst Überschrift markieren. Aber dann, ja, überleg dir mal, wie kursiv in Braille aussehen würde.
Mhm.
Ja? Also von daher ist das schon alles stark eingeschränkt bei dem Übertragen. Und da macht sich natürlich jemand, der jetzt ein normales Arbeitsblatt entworfen hat, das du vielleicht auch aus einer Kopiervorlage nimmst, erstmal keine Gedanken drüber. Und da brauchst du natürlich zusätzliche Leute, die das dann übersetzen, sodass er es bearbeiten kann.
Mhm.
Aber er ist gut. Er hat, glaube ich, jetzt eine Gymnasialempfehlung bekommen. Ja, also das ist ein... Vom Kognitiven ist das ein sehr intelligenter Schüler und da bin ich zum Beispiel auch sicher, dass dieses Integrative ihm hilft, weil er einfach, ich sag mal so, wenn du alle Kinder zusammenpackst, die jetzt eine bestimmte Behinderung haben, heißt das ja nicht, dass du kognitiv auf dem gleichen Level bist.
Mhm.
Und das fand ich ein bisschen schwierig an, ich weiß nicht, ob es Johannas Aussage oder die deiner nächsten...
Laura war noch da.
Ja, zum Thema, dass also was die Vorteile von reinen taubstummen Schulen seien.
Ja.
Ne, weil,
na ja, gut, wenn
dass
sie
du eine gemeinsame Behinderung hast, heißt nicht, dass du ansonsten kognitiv auf einem vergleichbaren
Klar,
Level
die
bist.
Die muss dann natürlich groß genug sein, dass du tatsächlich Klassen bilden kannst, die dann auf
ja, und dann kommst du zu dem Problem, dass du Internate hast.
Mhm.
Was natürlich einfach nochmal ganz andere Folgen hat. Weil, also ich finde, man muss es im Einzelfall abwägen. Ne?
Mhm.
Und eventuell kommt so, also ein Kind, was an einer integrativen Schule ist, nicht in die spezielle Hörbehinderten-Community so früh rein, aber es hat dadurch vielleicht mehr Bezug zu den Gleichaltrigen und den normalen Entwicklungen. Ja, und also ich finde das eben an einer integrativen Schule arbeiten sehr angenehm zu erleben, wie selbstverständlich es sowohl für die behinderten Kinder als auch für die nicht behinderten Kinder ist, im Umgang miteinander. Ja, und
wäre ja eigentlich wäre das ja ein gutes Argument dafür, dass alle Schulen integrativ werden, ne?
Also ich persönlich bin sehr stark für integrativen Unterricht. Es gibt im Bereich geistig Behinderter auch manche mit so starken Verhaltensauffälligkeiten, dass es dann an die Grenzen kommt. Also ich habe es erlebt, dass es an der Schule halt einen Schüler gab, der, wenn nicht immer ein Erwachsener neben ihm war, einfach rausgerannt ist, auf die Straße gerannt ist und die Gefahren der Straße nicht einschätzen konnte. Und das ist dann natürlich irgendwann in einer Normalschule sehr schwierig, weil du wirst es nicht immer schaffen, einen Erwachsenen neben ihm als Aufpasser zu haben.
Ja, jedenfalls nicht, wenn du nicht viel Geld in die Hand nimmst, um das möglich zu machen. Ja. Und wer macht das schon, weil da wären wir dann eben, wo wir eben waren, sind ja nur Behinderte.
Ja, also an der Stelle kam auch noch dazu, ich hatte nicht das Gefühl, dass dieser Junge einen sehr intensiven Kontakt mit den nicht behinderten Schülern hatte.
Aha.
Ne, also es gibt ja auch Behinderungen, bei denen, und ich rede jetzt nicht von Autismus, ne, aber bei denen Menschen den Kontakt zur Umwelt nicht so stark wahrnehmen und es vielleicht sogar eher eine Überforderung ist, mit sehr vielen zu tun zu haben. Also ich, obwohl ich ein sehr starker Verfechter von integrativen Schulen bin, glaube ich schon, dass es auch immer einzelne Menschen geben wird, für die es tatsächlich besser ist, in einer sehr kleinen, überschaubaren Sonderschule zu sein.
Was natürlich dann wiederum sehr gut funktionieren würde, also wenn alle Schulen integrativen Unterricht machen würden, würden so wenige vermutlich nur übrig bleiben, die dann tatsächlich auf solche Sonderschulen gehen müssen, dass vielleicht genug Geld da wäre, um die dann auch intensiv zu betreuen. Ne?
Vorsichtig, integrative Schulen sind nicht per se billiger. Weil du brauchst natürlich einen höheren Personalschlüssel an den integrativen Schulen auch.
Stimmt, klar.
Ja, und
kannst du schlecht, ja, kannst du schlecht so 32er-Klassen dann machen.
Genau, ja, das ist das eine, aber du brauchst dann halt auch, wie gesagt, du brauchst für den blinden Schüler auch jemanden, der in bestimmten Stunden da ist und ihm hilft. Du brauchst auch für den geistig behinderten Schüler immer wieder Stunden, in denen mit einem höheren Personalschlüssel gearbeitet wird. Man sollte jetzt auf gar keinen Fall behaupten, integrativ Schulen ist billiger als das heutige Schulmodell, sondern es ist einfach pädagogisch besser für alle Kinder, die Behinderten und die Nichtbehinderten.
Mhm.
Aber es stellt an die Lehrer und die Pädagogen durchaus auch neue Anforderungen, die jetzt nicht trivial sind. Ja? Also
verstehe.
Da muss man sich schon auch sehr genau mit auseinandersetzen. Und Beispiel halt, ne? Integrative Grundschule. So, jetzt soll die 6. Klasse halt ein Diktat schreiben und du hast aber halt eine geistig behinderte Schülerin dabei, die kann das Diktat sowieso nicht mitschreiben.
Mhm.
Die ist jetzt aber leider nicht so, dass du sie auch einfach eine ganze Stunde lang nach hinten setzen kannst und sagst, mal was. Das heißt, dann musst du in der Stunde schon wieder eine Lösung finden, weil sonst hast du das Problem, dass die anderen Kinder ihr Diktat nicht schreiben können, weil die geistig behinderte Schülerin sich langweilt und natürlich dementsprechend nicht still in der Ecke sitzt. Also das sind schon Situationen, die pädagogisch eine gewisse Herausforderung darstellen, die aber lösbar sind. Nur man sollte sich halt nicht einbilden, dass das irgendwie billiger ist. Eventuell ist es sogar ein bisschen teurer, aber es ist auf jeden Fall für alle Beteiligten ein großer Gewinn. Also wenn ich mir das alleine angucke bei den nicht behinderten Schülern, was für Selbstverständlichkeiten in der Rücksichtnahme.
Ja.
Da einfach in den Schulalltag kommen. Ne?
Dann ja, und dann natürlich auch dann hinterher in den Erwachsenenalltag übernommen werden. Weil ich meine, wenn man sich mal überlegt, wie gehen wir eigentlich, also wie gehen wir nicht behindert mit Behinderten um? Das ist ja immer irgendwie so eine ganz komische, ja, man weiß ja, so eine Ängstlichkeit und man weiß ja nicht so richtig, wie man mit Behinderten umgeht. Ne. Und wenn du es als Kind schon gelernt hast, dass die eben einfach da sind, so, dann irritiert dich das auch hinterher nicht mehr. Ja, ja.
Es ist manchmal schon so eine leicht verräterische Sprache. Also mein Vorredner mit seinem Zivildienst bei den geistig Behinderten, ich habe einen ähnlichen Zivildienst gemacht, obwohl er es nicht böse meint, aber ich fand es schon ein bisschen erschreckend, wenn er von diese Leute sprach.
Wieso?
Für mich sind Behinderte nicht diese Leute. Diese Leute ist für mich so ein ausgrenzender Begriff.
Es hat so ein bisschen was von Mitbürger, ne? Unsere ausländischen Mitbürger.
Ne? Nee, schlimmer. Also diese Leute ist für mich wirklich so, von der Formulierung her, ich bin mir sicher, dass er so nicht gemeint hat und er möge sich jetzt bitte nicht angegriffen fühlen, aber für mich hat das von der Formulierung her so
die da, die mit da dem hinten.
Man nichts zu tun hat.
Die da hinten, ne?
Ja. So, also diese Leute würden auch vielleicht Leute sagen, die von den Zigeunern reden noch.
Verstehe, okay.
Ja,
also, verstehe, was du meinst, ja.
Ich will es ihm gar nicht unterstellen, dass er das damit meint, aber das ist so, finde ich an der Sprache manchmal etwas verräterisch und das, ich finde ja auch, es gibt viele Menschen, die noch sagen, behinderte und normale Menschen. Da, also gehen mir die Zehennägel kräuseln sich bei mir, ne?
Weil, ja, aber wenn du doch eine, weiß ich, das finde ich irgendwie, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so schön, weil du hast eben eine Population und ein geringer Teil dieser Population ist abweichend zur Mehrheit. Und dann ist eben die Mehrheit normal.
Volker, wir sind alle abweichend. Das Beispiel, das ich am Anfang genannt habe, dass ich rechts und links durcheinander schmeiße.
Ja,
das
ich bin
als
fett.
Weitgehender also, Begriff auch als eine Behinderung auslegen.
Vielleicht ist natürlich auch eine Frage des Grades der Abweichung, beziehungsweise natürlich auch der Kontext, in dem du die Abweichung betrachtest. Also ich beispielsweise bin fett, ja. So, und wenn ich in einem Raum stehe, wo 20 Dünne sind, dann bin ich nicht normal in diesem Kontext. Also das würde mir überhaupt nichts machen. Aber stimmt, ich wäre in diesem Kontext nicht normal. Aber wenn du sagst, die Behinderten und die Normalen, dann ist der Kontext ja tatsächlich die gesamte Gesellschaft, beziehungsweise das ganze Leben, ne? Also die ganze Realität.
Ja.
Stimmt schon.
Und deswegen bin ich da mit dieser, also mag ich diese Formulierung, obwohl sie in vielen Stellen sicherlich nicht böse gemeint ist, ich mag sie nicht.
Mhm.
Ne? Und vor allem, wenn man dann einfach, mein Vorredner hatte dieses schöne Beispiel von dem Autisten erzählt, was der mit seiner Teilbehinderung geschaffen. Ich habe auch schon genug Sachen erlebt, wo also vermeintlich behinderte Menschen mit ihrer Teilbegabung also andere sowas von ausgestochen haben.
Mhm.
Ja, dass ich es schwer finde, davon normal als irgendeine Definition zu sprechen.
Ja, es vermutlich bezieht sich das dann in dem Fall oder in dem Moment, wo diese Klassifizierung vorgenommen wird, tatsächlich so auf Lebenstüchtigkeit, ne? Auf Alltagstauglichkeit. Würde ich mal vermuten.
Ja, auch da schwierig. Also meine geistig behinderte Cousine bringt ein Maß an Pünktlichkeit und Verlässlichkeit an den Tag, wo ich immer wieder nur beneidenswert dastehe. Also ich denke so, wow, also das möchte ich auch mal so stringent durchziehen können. Von daher, wie gesagt, mich kann man da nicht mit überzeugen.
Ja, ist schwierig. Also ich stelle auch fest, dass es schwierig ist, dass ich mich selbst überzeuge auch davon, dass sie in Ordnung ist. Ja.
Ja, da hast du heute eine sehr spannende Sendung.
Ich habe heute sehr viel gelernt, das auf jeden Fall. Also das ist schon mal wirklich faszinierend. Hier darf ich mal sagen, danke für deinen Anruf und noch wenigstens einen anderen rannehmen.
Na klar, Holger.
Okay, ich danke dir, Stefan. Dir auch, tschüss.
Tschüss.
Nämlich der Lars. Hallo Lars aus Frankfurt.
Hallo Holger.
Du willst erklären, oder du behauptest erklären zu können, warum an gehörlosen Schulen keine Gebärdensprache unterrichtet wird.
Ja, sagen wir mal, ich kann dir zumindest sagen, wie das kam. Erklären kann ich deswegen nicht, weil ich es für vollkommen unsinnig und dämlich halte. Ich kenne aber den Werdegang davon.
Ja, dann erzähl mal.
Gehörlosigkeit wahrzunehmen als etwas, was nicht irgendwie einfach nur Dämlichkeit oder Zurückgebliebenheit ist, das ist in Europa, sagen wir mal, grob 300 bis 400 Jahre alt. Also man fing dann so an, in vor allen Dingen im kirchlichen Kontext, also im Zuge von Barmherzigkeit und sich um die Ausgestoßenen zu kümmern, gab es dann immer mal wieder irgendwo Mönche oder Klosterschulen, wo man auf die Idee kam, hey, wir reden mit den Händen. Und da waren die Spanier und die Franzosen waren da die Ersten, deswegen haben die, zumindest die Franzosen, eine ganz andere Einstellung zur gehörlosen Pädagogik, als wir das hier in Deutschland haben.
Mhm.
Und das war zunächst eine sehr, sehr kirchliche und sehr, sehr von der verordneten christlichen Nächstenliebe getragene Sache.
Mhm.
Und dann im Zuge des Humanismus und der Aufklärung trafen sich dann Ende des 19. Jahrhunderts, das war 1880 in Mailand, eine Reihe von Lehrern und Pädagogen, die sich darüber ausließen, was denn eigentlich die richtige Art ist, den Menschen zu erziehen.
Mhm.
Und dieses Datum, 1880, meiner ist insofern bedeutend, weil dort eine Konferenz deutscher Pädagogen beschlossen hat, wir bringen Menschen, die nicht hören können, bei, von den Lippen abzulesen, denn sie sollen ja schließlich in einer Welt der Hörenden leben und nicht in einer Welt der Fuchtelnden. Mhm. Und das nennt sich die orale Methode. Und außerhalb von Deutschland nennt man das nicht die orale Methode, sondern die deutsche Methode.
Ach.
Weil wir in Deutschland da eine ziemliche Alleinstellung mit haben, weil unser Sonder- und Gehörlosen-Schulsystem darauf basiert. Immer noch auf diesem Weltbild, dass der Gehörlose doch schließlich dazu gebracht werden muss, zu reden, auch wenn er ganz komisch klingt. Also zu reden, auch wenn er eigentlich überhaupt seine eigene Sprache nicht wahrnehmen kann.
Ja.
Und deswegen Gehörlosen-Beschulung in Deutschland zum ganz großen Teil daraus besteht, dass Kinder, wie das eben geschildert wurde, lernen abzulesen von den Lippen und Laute zu produzieren. Das heißt, die haben dann unheimlich viele Artikulationsübungen, mit denen sie dann üben, wie sich das richtig anfühlen soll und lernen zu reden. Und die deutsche Gehörlosenpädagogik bis heute hat es in ihrem System nicht drin, die Kinder als Gebärdensprachsprecher wahrzunehmen oder zu unterrichten.
Aber ich meine, das erscheint ja selbst mir. Also ich habe ja nun wirklich überhaupt keine Ahnung. Also ich habe genauso viel Ahnung, wie mir heute Abend verschafft wurde zu diesem ganzen Thema Gehörlosigkeit. Und das erscheint ja selbst mir schon vollkommen unsinnig, wie Gehörlose in Deutschland unterrichtet werden. Warum schafft es die Gehörlosenpädagogik denn nicht, sich selbst aus diesem Wahnsinn rauszuziehen?
Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, es hat vor allen Dingen mit diesem Selbstverständnis der Pädagogen zu tun, wir sind ja schließlich die Guten. Also ich habe den Eindruck, Leute, die Pädagogik studieren, die machen das, weil sie sich für ausgesprochene Gutmenschen halten. Und zwar alles in der Welt ist total furchtbar und was die Mehrheitsgesellschaft macht, ist total furchtbar. Aber deswegen bin ich als Pädagogikstudent geworden, um endlich mal zu lernen, wie es ja eigentlich wichtig ist. Und gab es wirklich den Fall von einem Gehörlosen, also von einem Studenten für Gehörlosenpädagogik,
mhm.
der hat eine WG sich geteilt mit meiner Dozentin für Gebärdensprachlinguistik, so komme ich zu dem ganzen Thema überhaupt.
Ja.
Man erzählt die immer wieder gerne die Geschichte, wie sie am Frühstückstisch saß und der dann mal nebenbei erwähnte, ja, Gebärdensprache habe ich schon gehört, aber machen wir nicht, kann ich nicht. Und dann sagt sie, ja, wie soll das denn laufen? Du unterrichtest, also der hat seine Referendariat, unterrichtest taube Kinder und du kannst keine Gebärdensprache, was machst du denn dann? Ja, ich rede halt mit denen, ne?
Das hat ja schon ein bisschen was von Rassismus auch, ne?
Ja, jetzt kommt, also der Wichtige war ja der Nachsatz. Wenn sie sagte dann, ja, aber die können dich doch nicht hören. Und er sagt, ja, wieso? Dann rede ich halt lauter. Und dann dieses völlige Selbstverständnis.
Entschuldigung, aber so bescheuert kannst du doch gar nicht sein, oder?
Ja, aber du kannst. Und es ist tatsächlich diese völlige Selbstverständlichkeit, nie klar, ich bringe denen bei, Lippen zu lesen und dann rede ich halt laut.
Und das ist doch alles so.
In sich schon so vollkommen hirnrissig ist, kommt ja, wie gesagt, taucht in dem System nicht auf. Warum kommen die nicht auf die Idee, dass das doof ist, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Also es ist wie halt die, leider habe ich ihren Namen jetzt nicht drauf.
Johanna ja, war das.
Ja, na, Johanna kenne ich.
Also, ja, das habe ich mir fast gedacht.
Ich glaube, es war die Laura, die ja sagte, erst seit 2002 ist das eine anerkannte Sprache in Deutschland.
Mhm.
Es gibt auch seit nicht mal 10 Jahren ist es überhaupt erst möglich, an der Universität Gebärdensprache zu lernen. Also vorher war es halt so, wenn du als Hörender Gebärdensprache lernen wolltest, dann musstest du sehen, wie du das machst. Es gab keine Studiengänge dafür, es gab keinen Dolmetscherstudiengang und es gab auch keine Institute, die das beigebracht haben. Das macht in Deutschland diese ganze Lage mit den Dialekten noch viel, viel, viel prekärer. Ein Grund dafür, dass wir in Deutschland unheimlich viele Gebärdensprachendialekte haben, ist, dass es eben keine
standardisierte
Schulen gibt.
Dass es keine Hochsprache gibt, oder?
Gibt es nicht. Also das geht auch so weit, dass heute nicht mehr so schlimm, aber sagen wir mal vor 10, 15 Jahren durchaus noch üblich. Also es ist jetzt deutlich aufgeweicht, weil es eben im universitären Kontext viel mehr Beachtung findet, neuere, jüngere Pädagogen andere Ansichten vertreten und vor allen Dingen, weil viel Einfluss aus den USA kommt. In den USA ist es ganz, ganz, ganz anders. Na, jedenfalls, an deutschen Schulen gilt es als unfein zu gebärden, an deutschen gehörlosen Schulen. Also wie dann eben dieser Satz kam, ja, die Gehörlosen, die erzählen ihnen ja was von Gebärdensprache, aber das ist ja unsinnig, das Gefuchtel.
Das ist, ich empfinde, das ist doch wirklich katastrophal. Also da müssen sich doch wirklich unsere Bildungspolitiker, die da sicherlich auch für verantwortlich sind, in Grund und Boden schämen. Obwohl, sind ja nur Behinderte.
Hm? Ja. Es ist tatsächlich so, wie lernen gehörlose Gebärdensprache? Ja, von anderen, und zwar so halb heimlich.
Wahnsinn. Ich muss dich leider unterbrechen, weil die Sendung zu Ende ist.
Schade.
Aber vielen Dank für die erhellenden letzten Worte.
Sehr gern.
Eine gute Nacht noch.
Ebenso. Tschüss.
Danke, tschüss. Das war's für heute, die Late Line ist zu Ende. Ich bin sicher, morgen gibt's wieder eine, denn morgen ist Donnerstag mit, und dann gibt's dann den Jan Böhmermann. Und wir hören uns, wenn ihr wollt, wieder am kommenden Dienstag. Wenn ihr wollt. Wenn nicht, dann lasst das halt. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Eine wunderschöne gute Nacht. Wunderschön. Schlaft schön.
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von
Bremen 4.
Das Ding.
Enjoy.
Fritz vom RBB.
MDR Sputnik.
UFM.
Und 103.7 unser Ding. Für weitere Infos, Themenvorschläge und Feedback, lateline.de.